Hi, seid ihr bereit für Brett-Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brett-Time Stories mit dem Haider.
Und dem Potti und dem Ditsche.
Und im Ditsche. Jetzt übrigens, mir ist nochmal eingefallen, jetzt weiß ich wieder, wer Schildkröte. Schildkröte ist ja nicht der Typ, der immer reinkommt. Schildkröte ist der Typ, der immer an diesem Stehtisch sitzt, die ganze Folge nichts macht und sagt immer, hör mich Schildkröte, was sagst du denn dazu? Und dann sagt er immer, lass mich in Ruhe, ich hab Feierabend. Das war Schildkröte. Ja, Mann. Schildkröte. Wie geht's dir, Großer?
Sehr gut. Ich habe riesen Vorfreude auf den Podcast gehabt oder habe ich immer noch und jetzt spackte das Internet hier so ein bisschen ab und das war ein bisschen stressig jetzt zum Auftakt, aber ich hoffe, deine samtweiche Stimme glättet die Wogen.
Also wenn ich deine Stimme höre, ist immer alles super und ich habe mich tatsächlich auch gefreut, weil wir heute, ich bin ja ein bisschen stolz auf uns, wir haben momentan so eine Art roten Faden in unseren Folgen. Irgendwie schließt immer die eine Folge an die andere an und heute gehen wir nochmal auch auf das Thema oder vertiefen ja das Thema aus der letzten Folge auch nochmal. Und da freue ich mich tatsächlich drauf. Und dann würde ich sagen, Getränk der Folge.
So, einmal muss man da hingreifen. Ein kleines Becks, aber natürlich Blue, das heißt die Driver-Variante
alkoholfrei.
Mit 0,0 alkoholfrei. Ich habe mich dran gewöhnt, ich trinke mittlerweile nur noch alkoholfreies Bier.
Ist eigentlich ist auch besser so.
Besser fürs Pleutskin auf jeden Fall. Ja. Nur noch die Party-Sau unterwegs gibt es dann noch mit Birkstoff. Und lebe Geronsteiner Apfelbrauerei, Glaswasserfaser.
Ja, ich trinke ja allgemein auch eigentlich sehr wenig Alkohol, obwohl mir irgendwann mal jemand gesagt hat, dass ich jetzt nach außen manchmal ein wenig anders propagiere. Nichtsdestotrotz, ich habe heute hier drei Sachen stehen. Ich fange mal mit dem lahmsten an. Wie immer, Minerva Medium, Flaschenpost, geliefert von Walter. Guter Mann. Dann gleich für den Geschmack Bionade Litschi. Geht auch richtig nach vorne. Und es ist ja heute schon die dritte Folge, in der wir quasi zu einer späteren Stunde drehen. Deswegen gönne ich mir heute ein schönes Moritz Fiege Helles, Originalhell Brauereiabfüllung aus Bochum. Oh, der hätte auch ein bisschen lauter sein können.
Der Perl. Also,
der Perl. Der Perl.
Ja, Aufzeichnung.
Gut.
Donnerstag in the evening und da kann man sich auch mal ein Helles gönnen.
So sieht das aus. Das ist tatsächlich echt recht lecker. Also kann ich jedem empfehlen, wenn ihr mal in Bochum seid. Moritz Fiege Helles.
Ich habe mal eine Brauereibesichtigung gemacht bei Fiege. Ist richtig geil. Kannst du über ganz Bochum gucken. Ist
ja,
gut, ja. Geil.
Dann fährst du, genau, bist da richtig. Ja, cool.
Ja, es macht auf jeden Fall Bock. Kann man sich schmeißen.
Ich habe eine Brauereiführung in der Schumacher-Brauerei in Düsseldorf gemacht. War auch super.
Auch gut. Aber Michael und Ralf waren nicht da, ne?
Nee, die waren nicht dabei. Kurze Frage am Rand. Wie nennt man die Kellner in Köln und Düsseldorf eigentlich?
Ist das in Kölbis. Düsseldorf? Kölbis. Also in Köln nennt man sie Kölbis.
Genau, in Düsseldorf auch.
Die müssen traditionell schlechte Laune haben. Passt hier nicht in unseren Podcast, weil wir haben traditionell super Laune.
So sieht's
richtig
aus.
Richtig.
Keule,
richtig.
Dann Recap.
Du bist ein sehr, sehr guter Laune-Typ. Geiler Typ. Geile, gute Laune-Recap. Ja, Recap. Ich habe heute nochmal selber gerecapt und habe mit der Nina nochmal das weiße Känze gehört. Und schöne Grüße, Potti, von Nina. Heul beim nächsten Mal bitte leise.
No comment. Nina, ich stehe die ganze Zeit auf deiner Seite, jetzt fällt es mir so in den Rücken.
Ja, aber es war, wie du später aus den Kommentaren rezitieren wirst und wie du es wahrscheinlich selber liebst, du warst auch weinerlich, lecco mio, ehrlich.
Das nimmt man aber auch immer nur so wahr. Mir macht das immer Spaß, so rumzudiskutieren und dann nehmen Leute das immer so wahr, als würde ich jetzt irgendwie rumheulen. Obwohl, ich habe es mir auch nochmal angehört und ich habe dir ja auch die Punkte respektvoll zugestanden und habe ja auch gesagt, dass es eine starke Leistung war. Ich habe mich lediglich darüber beschwert, dass der liebe Florian gesagt hat, oh ja, hier, die ist, glaube ich, leicht. Oh, das ist meine Lieblingsfrage. Aber Naja, im Endeffekt hatte ich selber in der Hand. Ich hätte ja auch einfach Champions of Midgard mal in den Raum schmeißen können, dann hätte ich gewonnen. So.
Vor allem, ich war der Erste, der zugegeben hat, hier komm, ich gebe dir den Punkt für den Crossover, wo du quasi meins erraten hast, ne? Was ja vorher nicht den Regularien entsprach.
Aber wir sind ja dafür bekannt, dass wir immer mal die Regeln situationsgemäß anpassen.
Claro, Maro. War ein knappes Ding. Für alle, die es nicht gehört haben, auf jeden Fall mal gerne reinhören.
Auf
war
jeden Fall reinziehen.
Eins der Highlights, weiße.
Ja, das war schon geil.
Ja, in der Folge selber hatten wir den Flo zu Gast. Wir haben so ein bisschen über Keeper gesprochen, haben erstmal eigentlich nur festgestellt, was macht denn ein Spiel zum Keeper? Warum behalte ich das in meiner Sammlung? Haben auch eigentlich nur kurz angedeutet, was so ein Keeper für uns ausmacht, ein, zwei Spiele benannt. Und ja, das ist natürlich dann auch so der Punkt, wo wir heute dann nochmal ein bisschen tiefer graben werden. Und dann nochmal ein bisschen auf Spiele eingehen und Kriterien nochmal definieren können. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und was ich auf jeden Fall geil finde, ist, ich habe mir die Woche dann auch Gedanken gemacht über so die ein oder andere Sache, die man dann so im Podcast benennt. Und irgendwie die Einflüsse, so das, was ich bei YouTube gesehen habe oder irgendwo gelesen habe, deckt sich. Das finde ich immer lustig, ne? Kennst du so eine Situation? Du denkst an Sachen oder achtest besonders auf so Sachen und dann begegnen dir die natürlich auch, ne? Zum Beispiel habe ich bei Brettballett irgendwie auch gesehen, so alte Schätzchen. Da hat er so ein Video gemacht gehabt die Woche, der Sven, und ist darauf eingegangen und auch auf so ein paar Keeper von mir. Und witzig eigentlich dann. Man ist entweder nur so aufmerksam dafür oder
Ich könnte dir das jetzt, dieses psychologische Konstrukt, könnte ich dir jetzt erklären, weil da lerne ich ja auch in der Universität. Aber ich glaube, das ging jetzt ein wenig zu weit. Aber tatsächlich ist es so, es gibt einen Grund, also es gibt tatsächlich ein ganz einfaches Phänomen, was das erklärt. Also wenn du halt auf bestimmte Dinge geprimed bist, dann fallen sie dir eher ins Auge.
Siehst du? Ja,
so sieht das aus.
Ja, das zum Recap.
Jo, dann starte ich mal relativ unverblümt, genau. Also erstmal, wir haben uns ja auch so ein bisschen überlegt, wie könnten wir die Folge heute gestalten. Da sage ich gleich noch was zu, worüber wir jetzt genau reden. Zuallererst würde ich tatsächlich gerne erstmal die Verlosung machen, denn wir hatten ja in der letzten Folge in Zusammenarbeit mit dem Flo haben wir ja gesagt, dass wir ein Materia Prima verlosen, inklusive der Expansion. Und da solltet ihr uns ja ein paar Namen vorschlagen für die potenziell neuen Homunkuli, die eben jetzt für die Expansion entworfen und produziert werden und aus seiner Feder stammen. Und da ist auch tatsächlich einiges gekommen. Und das habe ich alles schon mal in ein wunderschönes Lucky Wheel gepackt. Also jeder Einzelne, der jetzt hier irgendwie mitgemacht hat, ist jetzt im Lucky Wheel. Und die Grundvoraussetzung war halt, dass es ein einigermaßen vernünftiger Name wird und dass man halt überhaupt erstmal einen Namen nennt. Auf jeden Fall kann es natürlich sein, wenn der Name gut ist, und ich finde, da waren tatsächlich ein paar coole dabei, dass die auf jeden Fall vielleicht übernommen werden. Also der Florian guckt da auf jeden Fall mal, was da so passen könnte. Und ich würde sagen, ich drehe jetzt einfach mal das Rad. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe nämlich extra, damit man das hört, wie das Rad dreht, den Zaun ein bisschen angelassen.
Du drehst doch am Rad, Kollege.
Du drehst doch am Rad. Hörst du? Hörst du?
Sehr, sehr. Übrigens, so, sehr, wird langsamer. Sehr geiler und Radton.
Boah, ich bin gerade fast aus allen Wolken gefallen, und zwar, ich habe nämlich einen all meinen Kanälen, der räumt immer alles ab, und zwar der Peter, und tatsächlich ist das Rad jetzt kurz vor Schluss von ihm nochmal auf den nächsten gesprungen, sonst hätte er schon wieder abgeräumt, und dann habe ich auch vorhin schon zum Heiler gesagt, dann hätte er offiziell Gewinnspielverbot auf meinem Kanal bekommen.
Aber ganz ehrlich, dass du den Peter jetzt genannt hast und dass er nicht gewonnen hat, das ist schon gemein.
Ja, also, aber ich freue mich über den Gewinner, den kenne ich nämlich auch, und zwar gewonnen hat der David Rimbach. So, für alle, die es sehen können. Der David Rimbach hat gewonnen. Und
Glucke der Wunsch.
Tatsächlich, den Namen fand ich ganz cool. Und zwar hat er den Namen Fenricus vorgeschlagen. Fand ich, ist ein Name, der eigentlich für so einen Homunculus ganz gut passen könnte. Also, Gewinnername Fenricus. David, schreib mir mal eine E-Mail oder schreib mir über Facebook. Wir sind da ja auch vernetzt, glaube ich. Dann schreib mir deine Adresse, dann gebe ich das an den Florian weiter. Und der veranlasst dann alles Weitere, dass das Ganze natürlich an dich rausgeschickt wird. Vielleicht ganz kurz mal ein bisschen Werbung machen. Der David hat selber auch ein Spiel entworfen. Schnapp die Möpse, wurde auch über Kickstarter gefundet. Insofern haben sich da jetzt quasi zwei Autoren gefunden. Dann kommen wir ganz kurz mal zur Kommentarsektion. Die Kommentarsektion war natürlich im letzten Podcast gespickt von Kommentaren zum Weiße, Weiße, Känze, Känze. Gefühlt ging es nur um dieses Quiz. Und deswegen fange ich auch mal ganz unverblümt an. Vielleicht gehe ich auf den einen oder anderen nochmal ein. Der Gregor Eschenbacher hat geschrieben, ein Homunculus könnte Heulpotti heißen, nahe am Wasser, wenn er stärkeren Spielern begegnet. Kennze, kennze? Gregor, eigentlich fand ich, war es immer ein ganz netter Typ, ne? Aber ich glaube, ich muss mir das nochmal überlegen, weil das ist nämlich gar nicht so gewesen. Das ist gar nicht, und vor allem, wenn er stärkeren Spielern begegnet, der Haider war bis jetzt nicht stärker. Ich finde, wir waren auf Augenhöhe. Da war noch niemand stärker. So. Dann PKUI2880. Weiße, weiße, Känze, Känze. Übrigens auch eine coole Idee, hat das Känze, Känze mit Z geschrieben.
Habe ich gesehen.
Überlegen. Hätte ich auch diesmal sowas von rasiert, hab alles gewusst, außer Raycold und außer Pandemic. Tja, wer hat die denn gewusst? Da bin ich ehrlich, aber der Rest war safe. Endlich mal. Hätte alle vorherigen Runden gnadenlos verkackt. Dann, der Jan hat geschrieben, Jan Wegner, sehr schöne Folge, sympathischer Gast, habe ich gern gehört, die Quizrunde war sehr unterhaltsam, gerne mehr davon. Ich fand tatsächlich auch vielleicht mehr sowas in die Richtung, müssen wir gucken, ab jetzt, wir können das ja mal so als Grundvoraussetzung machen, dass die nächsten Gäste A, ein gutes Mikro haben und B, ein weiß-weiße Känze-Känze vorbereiten müssen.
Ach, das kann man doch nicht erwarten, das ist doch schwierig. Aber natürlich, ja klar, ich würde mich darüber freuen.
Safe. Dann, und das ist tatsächlich ein Kommentar, da muss ich drauf eingehen. Ronny Berang hat geschrieben, haha, der Potti jammert echt jedes Mal bei Weiße, Weiße, Känze, Känze. Dabei schenkt der Haider ihm ständig Punkte und hilft ihm ohne Ende. Potti macht ein Spiel und stellt die Fragen extra so, damit es für Haider nicht funktionieren kann. Stichwort schwerste Frage für das Kästchen in der Mitte. So, da muss ich jetzt mal was zu sagen. Erstmal jammer ich gar nicht jedes Mal, weil ich auch oft genug gewonnen habe. Dann, der Haider schenkt mir nicht andauernd Punkte. Zuletzt muss man einfach sagen, wie soll ich denn bei einem Spiel punkten, wenn ich die Spiele noch nie gesehen habe? Das ist einfach Fakt. So. Deswegen, so viel dazu. Dann habe ich ja mein Quiz nicht so aufgestellt, dass es gar nicht klappen kann, aber jeder, der mal ein Quiz mit einem XXO-Mechanismus gemacht hätte, dem ist doch sicherlich bewusst, dass das Feld in der Mitte das zentrale, wichtigste Feld ist. Das ist wie bei einer großen Schlacht, ja, dass der Planet, der am wichtigsten ist, der wird halt am besten bewacht. So. Und Mechatol auch ich habe dem Haider bei einer Frage auch geholfen. Also insofern, ich finde, es hält sich die Waage. Aber ich kann auch damit leben, wenn alle denken, ich heu rum. So, dann der David hat natürlich auch, die hatten auch gerade eben das Spiel gewonnen. Super Folge und sehr lustiges Weiße, Weiße, Känze, Känze hatte fast alles bis auf Raycold und Pandemic. Die Zwerge bei Champs of Midgard haben mich auch rausgebracht, aber es war dennoch mein Tipp. Dann eine Sache, vielleicht kann er dann dazu nochmal was sagen. Der Vincenzo hatte kommentiert 5 Minuten 19, das hat er jetzt nicht echt gesagt. So, da ja, hat er reingehört, da haben wir was von Bier erzählt. Den habe ich nicht verstanden irgendwie.
Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, bayerisches Bier. Ich hatte mir das auch nochmal angehört. Da habe ich gesagt, die Bayern machen ja das beste Bier, bekanntlich.
Meinst du, es lag daran? Vielleicht kann der Vincenzo dazu nochmal was diesmal kommentieren. Dann haben wir wieder mal dafür gesorgt, dass jemand wahrscheinlich geldlos wird. Und zwar Andinger hat gesagt, danke für die Kirsche auf der Sahnehaube. Nachdem ich schon ein paar Mal um Vindication rumgeschlichen bin, brennt nun endgültig der Hosenboden. Laut Entwickler soll gegen Ende des Jahres übrigens nochmal ein Reprint kommen. Also für alle, die Vindication noch nicht haben, aber Bock drauf haben, Ende des Jahres Reprint. Zwecks Terraforming Mars bin ich voll bei Florian. Hatte es mir auch geholt, aber mein innerer Monk hat mich zwecks Artwork die ganze Zeit angeglotzt. Auf den Hinterkopf geschlagen und gefragt, what the fuck? Ein gutes Spiel, aber da tut's leider in den Augen weh. Viticulture ist ähnliche Problematik, Thema Artwork holt mich auch nicht ab, werde es aber demnächst mal mit meiner Gruppe spielen. Ja, Viticulture ist bei mir halt auch groß, ne? Dan the Man in the Board Game wäre eine sehr coole Folge, leider zu kurz. Ich brauche mehr Content, damit ich mich am Strand nicht langweile. Florian, super Typ, sein Spiel werde ich mir mal anschauen. Name für den Homunculus schwanke ich zwischen Hattie und Poyder. Heute kommt bei mir Monumental auf den Tisch. Monumental ist ja das Spiel, was für den Haider ja quasi in der Versenkung mal verschwunden ist. Hast du dir mittlerweile gekauft?
Nee. Ich gehe da auch nicht rein. Also ich, für mich wäre in Frage gekommen diese Token-Version. Und weil die tatsächlich eigentlich im Vergleich zur Miniaturen-Ausgabe nicht so erschwinglich rüberkommt. Die kostet, glaube ich, auch 70 Euro oder was hatten wir nochmal
gesagt? Nee, die kostet, glaube ich, 55.
Ja, aber mit dem Versand, es war, glaube ich, oder 65, glaube ich.
Irgendwie also sowas. Ding
bei Monumental. Für mich im Verhältnis zu teuer irgendwie.
Also genau, das Ding bei Monumental ist, also ich glaube, dass dieser Mechanismus natürlich ganz schick ist, so mit diesem 3x3-Feld und so, ne? Aber was mich massiv von diesem Spiel abschreckt, ich habe bisher jedes Bild, was ich von diesem Spiel, von einer Partie dieses Spiels gesehen habe, war am Ende überladen mit Miniaturen. Alles voller Miniaturen und dann muss man halt sagen, okay, Token-Version, dann liegen da 1 Milliarde Token, sieht auch nicht super aus. Miniaturen, dann sind da 1 Milliarde Miniaturen. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht überladen ist und das ist für mich, also wo ich ja auch mich schon immer schwer tue, ist bei Tsukuyomi. Tsukuyomi ist ja eins meiner Lieblingsspiele und da ist aber auch mal viel los auf dem Spielfeld, das ist für mich echt schon grenzwertig. Und ich weiß nicht, Monumental hat mich insofern echt abgeschreckt. Ich hatte noch mal überlegt nach unserer Folge, hab's mir noch mal angeguckt, aber hat mich echt nicht, weiß nicht, ich bleib raus. Auch wenn es ein gutes Spiel ist, wenn ich da was verpasse, ich bleib raus.
Ja, also da muss man tatsächlich sagen, man muss nicht immer jedes Spiel da in der Sammlung haben. Und es ist ein Deckbilder, also es ist ja auch kein wirkliches Civ-Game, so was man sagen muss, dass man wirklich so eine krasse Zivilisation aufbaut. Und dementsprechend, der ist innovativ, der Deckbuilding-Mechanismus, weil du die Karten auslegen hast in so einem Raster und die Karten dann aktivieren kannst. Aber für mich reicht es tatsächlich jetzt aktuell nicht, da einzusteigen. So, Punkt.
Nö, auf jeden Fall. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das, also bei eBay gab es das so für 125 Euro. Da hatte ich überlegt, weil ich ja gerade auch irgendwie so zum Beispiel mein Nemesis verkaufe und so, ob ich das vielleicht zum Tausch anbieten soll oder so, aber nö. Und natürlich, ja, mehr Content. Tut uns leid, Dan. Aber wir haben ja auch noch leider andere Sachen zu tun, auch wenn wir gerne jeden Tag eine Folge Podcast aufnehmen würden, aber.
Ja. Ja. Einfach mal vielleicht. Ein paar alte Folgen nochmal durchhören.
Ja, oder die alten nochmal reinhören, genau. Dominik Schewe, hi, da habt ihr aber mal einen sehr sympathischen Gast gehabt und ich muss dir vollkommen recht geben, die Mechanik steht bei mir auch erstmal hinten an. Wenn es ein Spiel schafft, meiner Gruppe und mir ein geniales Spiel zu bereiten, dann ist das viel mehr wert und das unterschreibe ich sofort. Also ich finde auch, ich habe mich da vor ein paar Tagen noch mal, ich weiß nicht mehr mit wem, drüber unterhalten, dass es halt Leute gibt, die eben diese Spiele so übermechanisieren, ne? Die wirklich alles immer ins kleinste Detail zerpflücken und sagen, okay, oh, hier finde ich das irgendwie nicht so immersiv, weil da geht die Story dann nicht so weiter, wie ich das gerne hätte. Und wenn ich hier würfel und dann kann ich den Würfel aber nicht so richtig modifizieren und überhaupt so. Boah, da krieg ich das Kotzen. Also für mich ist das wirklich so, ich bin halt ein sehr emotionaler Spieler und ich finde auch ein Spiel, was auch Schwächen hat, solange es in der Gruppe funktioniert und solange es Spaß macht, ist total viel wert. So, ne? Beste Beispiel, ich nenne es jetzt auch zum 100. Mal Tapestry. Tapestry ist bestimmt mechanisch nicht unbedingt das beste Spiel. Es hat seine Schwächen, weil es vielleicht mal unbalanced ist, aber es macht einfach immer wieder Spaß, ob man gewinnt oder verliert. Ich mag es richtig gern und ich habe es auch vor kurzem erst wieder gespielt. Wie siehst du das?
Ja, es gibt so die Situation, da ist Thema und alles andere drumherum egal und das Spiel empfinden und manchmal lässt man sich davon leiten, dass man sagt, oh, das Thema ist so richtig geil und manchmal überzeugt ein Spiel halt über die Mechanik. Wir werden sicherlich gleich nochmal darauf eingehen. Zum Hauptthema. Aber ich könnte jetzt gar nicht definieren, dass ich das eine oder das andere vorziehe. Das ist tatsächlich, glaube ich, oft eher so ein Bauchgefühl, dass man sich für ein Spiel entscheidet und das Kriterium dann, welches man dann akzentuiert so bei einem Spiel. So würde ich sagen. So habe ich es mir im Vorfeld nochmal so rekapituliert, wo ich darüber nachgedacht habe. Wie siehst du das?
Also wie gesagt, für mich ist tatsächlich, also an erster Stelle Thema und Optik und Spielgefühl und Mechanik ist an zweiter Stelle. Also bin ich ganz ehrlich. Also am besten geht's natürlich Hand in Hand, wenn du ein geiles Thema mit einer geilen Mechanik hast und wie zum Beispiel bei den Lacerdas, wenn die Mechanik sich sogar thematisch einfügt, ne? Aber deswegen ist ja auch zum Beispiel Viticulture bei mir unten durch. Das mag ein super gutes Spiel sein. Aber Thema und Artwork ist für mich pottenlangweilig und deswegen werde ich es mir nicht holen, weil ich schlafe ein, wenn ich mir das Brett angucke. So.
Ja, ich hab halt im Vorfeld mal geschaut, so Spiele, die in meiner Sammlung sind, und da gehst du ja zwangsläufig durch und denkst, ach, das finde ich eigentlich thematisch so geil. Und dann so, ah, das hat eine coole Mechanik und ah, das ist, eigentlich ist es ein Kackspiel, aber ich mag es irgendwie. Also das heißt, man hat natürlich so von allem so ein bisschen was, gerade wenn die Sammlung was größer ist, denke ich. Also man hat ja nicht nur, du hast ja nicht nur sicherlich Sachen, wo du sagst, die sind thematisch so super. Du wirst ja auch sicherlich in deiner Sammlung Spiele haben, wo du sagst, ja, das ist thematisch okay, aber dafür ist es, spielt sich so geil, ne?
Ja, natürlich, natürlich.
Siehste.
Aber da habe ich gleich auch noch einen Kommentar. So, drei Kommentare haben wir noch, heute mal ein bisschen kürzer. Der Christoph Schmidt, da lese ich auch nicht den ganzen Kommentar vor. Übrigens, für alle, die gerne lesen, der Christoph, ich habe es geschafft, den zweiten Blogbeitrag auf meiner Homepage hochzuladen. Guckt mal rein. Wieder mal cool geschrieben, danke dafür. Welchen Ausschnitt ich mir jetzt von seinem Kommentar rausgepickt habe, und zwar geht's ja auch darum, wer von unserer Weiße-Weiße-Känze-Känze verliert, für den soll es eine Strafe geben. Da kamen tatsächlich nicht so viele Vorschläge, sondern nur einer, und der ist vom Christoph. Also ihr dürft weiterhin Vorschläge machen und am Ende wählen wir, glaube ich, auch mal einen. Der Christoph hat gesagt, für den Verlierer eurer Runde hätte ich auch schon eine Strafe. Er muss sich das Spiel Hengist von Uwe Rosenberg besorgen und dann ein Live-Let's Play drehen. Auf das Spiel bin ich erst durch das Lookout 2 Spielevideo von Martin Klein vor kurzem aufmerksam geworden. Er hat sich dermaßen negativ über das Spiel ausgelassen, dass ich mal danach gegoogelt habe, da ich bisher von dem Spiel noch nichts gehört hatte. Es gibt zwar sogar ein Let's Play von Hunter und Kron, aber der Ben von Brettspielblog fand es auch total mies und auf BGG hat es ein Rating von 4,9. Also,
geile Idee.
Erste Ding, Live-Let's Play von Hengist von Uwe Rosenberg. Dann, vorletzter Kommentar, Brazzo, mein Freund. Stefan Feld ist ja auch Lehrer, beziehungsweise gar Direktor an einer Schule. Das legt den Verdacht nahe, dass Lehrer genug Zeit für, ach, lassen wir das. Schönes Video, besten Dank. Ja, da hat er dich ein bisschen mitgekriegt, ne?
Ach, ja. Ich sag mal so, ne? Kann ja jeder werden, was er will.
Richtig. Wer nichts wird, wird, ne? Und ist auch
das nicht so, du bist sportlicher Leiter beim FC Bayern.
Ich versuche es mit Versicherung. So, letzter Kommentar und den lese ich nochmal komplett vor. Und zwar Eric, the one and only Coolman, hat geschrieben zum Thema Design und Optik. Ich liebe diesen Stock-Foto-Charme von Terraforming Mars und die Tatsache, dass es alle Projekte, die auf den Karten abgebildet sind, entweder wirklich gibt oder theoretisch geben könnte. Und ich bin ein Typ, der es gerne mal auffallend und individuell mag. Da kommt einem sowas wie Dungeon Degenerates oder gerade Dinosaur Island gerade recht. Lieber einfach die LSD-eske Farbgebung. Auf der anderen Seite mag ich auch Everdell und Parks, weil sie einfach wunderschön sind. Und jetzt, finde ich, kommt eigentlich der interessanteste Part seines Kommentars. Keeper sind für mich ausschließlich Spiele, zu denen ich eine persönliche Bindung habe. Klingt esoterisch, gar spirituell, ist aber so. Ein Terraforming Mars könnte ich niemals verkaufen, weil es mein erstes Spiel war. Und dazu noch ein Geschenk war. Nemesis würde ich bei mir nie ausziehen lassen, weil es eine Story dahinter hat. Materia Prima würde allein wegen Flo und dem Gespräch auf der Berlin-Con nie ausziehen. Zombicide Invader würde niemals ausziehen, weil es mein erster Kickstarter war und so weiter und so weiter. Finde ich total spannend, den Gedankengang. Und da habe ich mir, als ich das gelesen habe, auch mal so Gedanken drüber gemacht. Und auch ich habe halt Spiele, die ich aufgrund des emotionalen Bezuges nicht abgebe, die deswegen auch Keeper bei mir sind. Unter anderem Die Siedler von Catan. und zwar in der Printausgabe von, warte, lass mich mal kurz gucken, steht das da überhaupt drauf? Ist schon so alt, das steht noch überhaupt nicht drauf. Aber die ist schon so alt, da ist noch hier Goldene Feder der Stadt Essen, Deutscher Spielepreis hatte auch noch ein anderes Logo als heute, 1995. Und das würde bei mir niemals ausziehen, aus dem einfachen Grund, ich habe das Spiel, ich hab's bekommen zu Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Auf jeden Fall ist damals Final Fantasy VIII rausgekommen für die PlayStation. Und ich habe mir beides von meinen Eltern gewünscht und meine Eltern und auch die Siedler von Catan, weil ich nämlich im Sommerurlaub vorher war ich mit der katholischen, mit der KJG, katholische Jugendgemeinschaft, nicht katholisch, evangelische, wir waren in Katakombe hieß das, genau, die Katakombe. Und da waren wir am Schliersee, am wunderschönen Schliersee in Bayern und haben da halt so ein Kinder-Jugendfreizeit gemacht. Und da habe ich abends mit den Teamern immer Siedler von Catan gespielt, irgendwie eine ganze Woche lang. Und da hat es mich damit so gecatcht, dass ich gesagt habe, so, jo, nehme ich. Dann habe ich das damals mit meinen Nachbarn, ich hatte so Kiffer-Nachbarn früher, ja. Ich weiß noch nicht mehr, wie die hießen, Melli und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich musste da noch mal irgendwie auf die Katzen aufpassen. Und dann habe ich da irgendwie die Schränke aufgemacht. Dann habe ich da irgendwelche Sexspielzeuge und irgendwelche Bonks und alles mögliche gefunden. Und die waren auch immer, die haben auch immer gesiedlert und haben mich immer eingeladen und haben mal so, ey, nie vergessen, da gab's nur die Love Parade, Alter. Haben wir Love Parade geguckt, so, die voll drauf und dabei gesiedlert, so, ne. Aber super nette Leute. Ich habe die auch ein paar Mal, die hatten ihr Schlafzimmer auch direkt zur Straße raus. Immer wenn ich mit meinen Hunden gegangen bin, waren die da halt am rumjuckeln, ne. Aber auch da irgendwie verbinde ich mit dem Spieler total coole Situation und, deswegen würde Siedler von Catan bei mir niemals ausziehen. Niemals.
Lass jucken, Kumpel von Catan.
Ja, ohne Scheiß. So, und deswegen. Und dann habe ich es damals halt geschenkt bekommen von meinen Eltern oder zu Weihnachten. Und seitdem ist auch in meiner Sammlung. Es hat auch schon einiges mitgemacht, der Karton. Das ist aber noch die alte Version mit Holzstücken.
Ich habe gerade geguckt, so. Meine ist nämlich auch. Also mein Siedler müsste auch hier irgendwo rumstehen. Aber ich habe es jetzt nicht im Blick, sonst hätte ich es auch mal eben rausgeholt. Boah.
Es ist auch nur das Grundspiel. Ich habe auch keine Erweiterung dafür. Nur das Grundspiel. Vielleicht hole ich mir dafür irgendwann nochmal die Erweiterung Städte und Ritter und Seefahrer. Einfach nur, damit ich's hab. Ich habe auch damals, ich habe mal für Kosmos eine Zeit lang gearbeitet und dann gab's ja diese Jubiläumsedition, wo das Ding in so einer Holzschachtel war und alles aus Echtholz war. Und ich Idiot, Alter, ich habe damals, habe ich das Ding von einem Außendienstler geschenkt bekommen und habe das meiner Nachbarin damals vermacht, weil die immer auf meinen Hund aufgepasst hat. Die spielt gar nicht so viel Brettspiele. Aber der habe ich dann das Ding quasi geschenkt. Und jetzt, sag ich mal, so knapp 5 Jahre später, denke ich mir so, Alter, warum hast du dir nicht einfach dein normales Siedler geschenkt und hast die scheiß Holzbox behalten? Weil die ist mittlerweile echt was wert.
Ja, die war damals schon, vor 10 Jahren war die schon 150 Euro wert, so ungefähr. Und ja. Da habe ich für Brettspiele noch so 20 Euro ausgegeben. Dachte schon, ja. Oh, ist viel.
Vielleicht haue ich die Carina mal an. Vielleicht. Aber irgendwie ist es immer so doof, du verschenkst was und dann sagst du, übrigens, ich hätte es dann doch gerne wieder.
Du gehst einfach hin mit dem anderen Spiel und dann tauscht das aus. So.
Ja, wie in so einem schlechten
Sketch. Wie in so einem schlechten Sketch so. Würdest du mir schnell was zu trinken holen?
Dann ja, so. Genau. Irgendwas ist ja anders. Jo, dann okay. Die drei Spiele, Alter.
Nein, dann
wollen wir das heute weglassen?
Weiße, Känze, Känze.
Okay, ich bin bereit und ich nehme alles auf mich und ich bin
Weiße, Känze. Heute gibt es den Ausgleich. 5-4. Entweder kannst du nochmal davonziehen oder ich mache den Ausgleich. Ich habe ein recht leichtes Weiße, Känze, glaube ich, vorbereitet. Ne? Jetzt gibt's eigentlich nicht zu jammern. Hintergrund war, ich wollte was zum Rätseln, zum Raten, was mit Brettspielen zu tun hat und auch zwischendurch so ein bisschen vielleicht witzig ist und knobelig. Ich habe in den letzten Wochen immer auf dem Weg zur Schule so ein bisschen vermehrt Deutschrap gehört, ne? So klassischen Deutschrap, so den meine Schüler sonst hören. War sehr angetan. Und in diesem Sinne heißt unser Weiße Känze heute Rapper oder Spieldesigner.
Oh nein.
Ich lese dir 15 Namen vor und du musst bestimmen, ist der bürgerliche Name dieser Person die eines Rappers oder ist diese Person ein Spieledesigner?
Oh Mann.
Okay?
Okay.
Also, wir machen mal ein Beispiel. Das zählt noch nicht zur Runde. Vita Lacerda. Was würdest du sagen? Rapper?
Also, definitiv ein Rapper. Nein, natürlich nicht. Ist ein Autor.
Geil. Okay, so, dann legen wir mal los. Ich habe hier
15 Stück?
15 Stück.
Also muss ich, um zu gewinnen, muss ich nach Adam Riese 8 richtig stimmt. haben.
Wir fangen mal ganz locker an. Und zwar Patrick Losensky.
Rapper.
Ja, sein Künstlername ist kein geringerer als Flair. Kennst Flair?
Ja, sehr. Ja, Flair, Junge, neue deutsche Welle. Oder auch von Echo Fresh damals die Abrechnung. Ich erzähl dir einen Witz, Flair hat Mathe studiert.
Echo Fresi. Ja, dann machen wir weiter. Und zwar Friedrich Kautz.
Friedrich Kautz?
Mhm.
Spieleentwickler.
Falsch. Friedrich Kautz ist Prinz Pi. Kennst Prinz
Pi? Ja, scheiße. Ja, klar.
Habe ich gelacht und dachte so, der voll den crazy Namen eigentlich, ne?
Krass.
1-1. Okay. Marco Montanero.
Das ist ein Spieleautor.
Guck mal, siehst du das doch einfach. Der hat Black Rose Wars gemacht.
Hm.
Hm.
Das wusste ich, grob.
Erik Reuss.
Erik Reuss. Erik Reuss. Ich versuche jetzt gerade vor meinem geistigen Auge irgendwie eine Spieleschachtel vorzustellen, wo dieser Name draufsteht. Weil der Name Reuss sagt mir nämlich gar nichts. Ich verbinde natürlich nur mit dem Namen Reuss Marco Reuss als alter Gladbacher. Das hat ja auch in meinem Update-Video für Furore gesorgt. Da sind Leute auf die Barrikaden gegangen, weil ich da ein Gladbach-Trikot anhatte. Also wie heißt der nochmal jetzt? Reuss, was?
Erik Reuss.
Rapper.
Nee, Spieleautor, und zwar Scheiße. Spirit Island.
Scheiße.
2-2. Adam Kwapinski.
Das ist definitiv ein Spielautor.
Welches Spiel hat er gemacht?
Boah, der Name sagt mir safe was. Ich habe auch die Schachtel gerade so grob vor Augen, aber ich komme nicht auf das Spiel. Sag es.
Den habe ich auch reingenommen, der ist eigentlich recht simpel. Nemesis.
Nemesis, genau. Genau. Habe ich nämlich die Schachtel, dadurch, dass ich sie verkaufe, noch in der Hand gehabt. Das wusste ich. Das wusste ich. Von Awakened Realms, genau. Okay, 3-2, ne?
Thomas Hübner.
Thomas Hübner?
Mhm.
Boah, der Name ist schon wieder so, so allmannmäßig, dass das Potenzial birgen würde, dass jemand sich da so einen richtig derben Gangster-Rap-Namen dafür sucht. Deswegen würde ich sagen, es ist Rapper.
Ja, ist einer der harmloseren Sorte. Und zwar ist es, sag mir, was du willst, sag mir, was du fühlst, sag mir, was du wirklich fühlst. Oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Crow. Nee, nicht Crow. Clüso.
Clüso, sehr guter Mann. Fürs Herz und so. Geil.
Und der nächste ist Robert Zemichiel.
Hä?
Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Robert Zemichiel.
Robert. Also auf der einen Seite könnte das wieder so ein Typ sein, der irgendwie bei Czech Games Edition irgendein Spiel entwickelt hat. So. Aber auf der anderen Seite könnte das auch irgendwie so ein Rapper aus Berlin sein, weißt du?
Weißt du, Kindze.
Boah.
Aber ich gebe den Tipp, es ist nur eins von beidem.
Verrückt. Warte, dazu nehme ich erstmal ein Schlückchen aus meinem Hellen hier.
Ja.
Und dann tippe ich auf Spieleautor.
Ist falsch.
Fuck.
Ist ein Rapper, und zwar Afrop. Kennst du noch Afrop?
Ja, sicher.
Reimemonster.
Mit Ferris MC. Junge, hab ich drauf und runter gehört.
Afrop, ja.
Genau, richtig geil. Ich hatte damals einen Kumpel, der Peter. Und das Witzige war, Peter ist halt dunkelhäutig und ich bin halt so eine Kartoffel. Und immer wenn das Lied, so wenn wir so abgehangen haben, da waren wir halt so 16 oder so. Und immer wenn das Lied lief, haben wir dann so mitgerappt. Und ich war immer Ferris und Peter hatte halt auch so richtig krasse Dreadlocks mit so einem fetten Zopf und so. Und dann hat Pete immer den Afrop gemimt. Das war immer ganz witzig.
Wie witzig eigentlich, ne? Die 90s.
Junge, das sind immer so die Momente, wo ich merke, dass ich echt irgendwie schon ein paar Jährchen hinter mir habe. Ich denke immer so, wenn ich so durch den Alltag gehe, denke ich immer so, ah, ich bin eigentlich ein cooler Dude, ne? Aber dann fällt mir mal auch so, nee, bin ich nicht. Scheiße, Mann. Ja, krass.
4-3. Okay, und vielleicht kennst du ihn aus deiner Jugend oder vielleicht ist er dir in den letzten Jahren begegnet mit einem coolen Spiel. Jonas Christopher Klaas. Mit deinem Gesichtsausdruck ist stark.
Jonas.
Für alle, die es nur hören, können es erahnen.
Jonas Christopher Klaas. Mhm. Boah, zumindest habe ich jetzt kein Spiel, was ich mit diesem Namen assoziieren würde. Jonas Christopher Klaas, obwohl der Name auch schon wieder so typisch für so einen Spieleautor wäre, ne?
Herr Dr. Professor Jonas Christopher Klaas. Mein Spiel ist ein Plättchenlegespiel.
Das Glas ist halb voll.
Das Glas halb voll und bei diesem Plättchenlegespiel müsst ihr die Striche an die Kreise anlegen. Dafür gibt's dann Punkte. Und ihr baut eine Wiese, auf der man Kühe züchten kann, um sie gegen Schweinefleisch zu tauschen und am Ende ein Haus zu bauen.
Ich sag's, ein Rapper.
Ja, und zwar kein geringerer als Jesus.
Als wer?
Jesus.
Jesus. Ja, Jesus. So, ja, obwohl, ich bin ja so ein bisschen, Milieu, oder? Ich weiß gar nicht. Ich bin ja so ein bisschen tatsächlich der Typ, der so ein bisschen 187er Straßenbande auch ab und zu mal hört.
Ja, siehst du mal.
Aber den Namen, Alter, hätte ich trotzdem nie gehört. Alter.
Okay, es steht schon 5-3. Also das heißt, du bist gut in Front. Und zwar nehmen wir mal den nächsten Kollegen zur Hand.
Alter, der Typ heißt echt Jonas Christopher Klaas. Ich muss das erstmal verarbeiten. Der Typ haut so auf die Kacke, ne? Und dann ist das so ein Lauch. So ein Kackname, Alter.
Sag das nie, ey. Hinterher verfolgen die uns hier mit.
Ey, ich steh auf seine Mucke, aber trotzdem ist der Name irgendwie funny. So, sorry.
Krass, ne? Okay, der nächste Name, der ist auch ganz, ganz cool, glaube ich. Andrew R. Young.
Ey, das ist ein Spieleautor.
Ja, und zwar kein geringer als Dr. Dre.
Krass. Du Spaß, die sagt ja noch so ja. Und ich denke mir so, haha, ja, Mann.
Geil, ey. 5-4.
5-4, krass.
Wie unser aktueller Punktestand und auch jetzt in diesem Spiel. Also es ist doch enger, als ich gedacht habe. Ja, dann Ole Steines.
Ole Steines. Er hat halt so einen nordischen Krams, ne? Jetzt versuche ich gerade irgendwie zu überlegen, ob ich irgendeinen Rapper kenne, der so ein bisschen, der irgendwie aus den skandinavischen Ländern stammen könnte. Da fällt mir aber auch keiner zu ein. Andererseits habe ich auch kein Spiel zu dem Namen. Ich tippe in den blauen Dunst Spieleautor.
Kein geringerer als der Designer von Champions of Midgard.
Ach, krass.
6-4. Okay. So, dann nehmen wir mal Dirk Henn.
Dirk Henn? Mhm. Ist ja schon wieder so prädestiniert dafür, dass der Gangster-Rapper ist, ne? So wie Jonas Christopher Klaas, ich nenne mich Jesus. Und er nennt sich, keine Ahnung, Raf Cabora.
Nee.
Oder vielleicht ist es ja auch Ali Boumaier.
Geil, ne? Kenn ich ja.
Ruf wohl mit den dicken Chillen, find dich schnuckelig wie eine Disney-Film. Ich sag, ist Gangster-Rapper.
Heute gehe ich essen auf deine Nacken. Und zwar, ich gehe essen auf deinen Nacken. Nämlich Dirk Henn ist der Designer von Shogun.
Ja, krass.
Wow, 6-5. Es ist eng.
It's a very tight game.
Okay, komm. Uwe Rosenberg.
Echt, hast du Uwe Rosenberg mit reingenommen? Ja, hast du gedacht, ich schneide so schlecht an, damit du mir auch nochmal einen Punkt geben kannst?
Ach, nur aus Spaß. Ja, damit die Leute sagen, jeder eine hilft. Sag mal.
Du Drecksack, Alter. Du Sack. Jetzt will ich den eigentlich schon gar nicht beantworten, aber ich bin natürlich aus Treue zum Spiel, beantworte ich das natürlich jetzt richtig und das ist natürlich ein Spieleautor.
Jawohl. 7-5. Ja, wir nehmen Travis Chance.
Travis Chance ist ein Spieleautor, würde ich sagen. Nee, warte. Doch, ist ein Spieleautor.
Ist richtig. Der ist nämlich
der. Und zwar ist das, müsste das der Autor sein von Western Legends.
Oh, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er Path of Light and Shadow gemacht.
Oh. Ja, stimmt, steht drauf.
Steht drauf. Okay, damit hast du das weiße Gänse gewonnen.
Wir machen trotzdem noch zu Ende. Du hast ja noch zwei, ne? Steht 8-5, so, dann müsstest du noch zwei haben.
8-5? Ja, ich habe mehrere sogar aufgeschrieben, aber ich habe.
Ja, komm, die 15 machen wir voll, die zwei machen wir noch.
Ja, Wladislav.
Damit die Leute nicht am Ende sagen, der Potti hat nur gewonnen wegen Uwe Rosenberg.
Wladislav Balojewski.
Rapper.
Ja, Capital Bra. Sorry, ich habe es auch falsch ausgesprochen beim zweiten Mal. Balowatzki.
Okay. Und die letzte, Nummer 15.
Brett Gilbert,
hätte ich gesagt, Spieleautor.
Ist auch richtig, mein lieber Potti, der Autor von Elysium.
Ja, krass. So, und jetzt kann keiner sagen, dass ich nur wegen Uwe Rosenberg gewonnen habe.
Nein. Alles gut. Aber und?
Eigentlich. Ja, krass.
Doch.
Fand ich aber geil. Ich mag sowas ja auch total gerne, weil man halt, diese Leute haben ja so diese Künstlernamen. Und diesen Künstlernamen, der hat ja teilweise gar nichts mit dem Originalnamen zu tun. Und wie halt vorhin schon gesagt, Jonas Christopher Klaasmann, so. Und sein Künstlername ist Jesus. Und Jonas Christopher Klaas könnte total gut auch der Autor von Meine kleine Farm sein, zum Beispiel, so, weißt du?
Ein Held meiner Jugend ist zum Beispiel Mirko Bogojewitsch, nämlich Das Bo. Alter,
Geil, türlich, rauf und runter gehört. Da gab es mal eine Neuauflage mit der Jägermeister Blaskapelle.
Richtig geile Nummer. Ja, so ein bisschen die Verknüpfung quasi Jugend mit der Gegenwart. Ne? Unsere Geil. Jugend im Hip-Hop-Milieu und Spiele.
Fand ich cool.
Ja, dann kommen
da
heute.
Ist mir gerade auch vielleicht ein weiße Kenze für nächste Woche eingefallen.
Siehst du? Pass auf. Als Einleitung muss ich jetzt mal einen geilen Soundclip abspielen. Und zwar sprechen wir jetzt über Keeper und so und über Sachen, wo wir Ausschau halten. Und ich habe die Woche mit einem Kumpel gesprochen. Der ist so Laien-Brettspieler. Und
der Friede oder was?
Der auch. Und hab quasi mal so ein Bild von diesen Top 9 gemacht, die du da schon mal so, wo die Cover hast, irgendwie so mit diesem Raster 3x3 und hab gesagt, bewerte das mal einfach so aus Spaß, ne? Weil die dann immer in der Gruppe sagen, gar keinen Plan von deinen Spielen.
Ah, ich glaube, ich weiß.
Das ist dabei rausgekommen, pass auf, und zwar.
Ja, ich habe gerade immer meine Schrankwand hier abgeguckt. Die ist ziemlich ähnlich, meine Top 9. Vor allem Twilight Imperium als neues X4-Game. Mega geil. Mega geil. Also X4 ist gerade das, worauf ich baue. Deswegen, ich habe da gestern auch mit Lacerda gesprochen. Der hat da noch so einen neuen Kickstarter und den bringt er bald auch auf Print. Und dann schaue ich mal. Ich werde berichten.
Geiler Typ.
So.
Den musst du mir mal live vorstellen, den Typen. Geiler Dude, ohne Scheiß. Den musst du mir echt mal vorstellen, den feiere ich jetzt schon derb ab. Und ich glaube, ich würde mich mit ihm gut verstehen.
Ja, kleiner Chaot, der Kubi. Kubi, hier, Grüße gehen raus, ne? Herzlichst. Ich habe nach Erhalt der Sprachnachricht, habe ich gesagt, du bist auf jeden Fall passiv zu Gast beim nächsten Podcast. Ey.
Vielleicht sollten wir sowas auch mal machen. Vielleicht mal so ein Real Talk so mit Leuten, die nicht mit dem Hobby zu tun haben. Und dann, vielleicht könnte man das auch mal machen, ohne Scheiß. So, man interviewt Leute und erzählt denen irgendwie so eine Scheiße und die müssen dann deuten, was man damit meint. So, Boardgame Fachchinesisch. Was könnte 4X sein? So, einfach mal und dann hören, was die so sagen.
X4.
Das ist noch eine Stufe. X4. Und ich habe mit dem Lacerda telefoniert und der bringt das jetzt out of print. Geiler Typ. So, Keule. Dann fang du mal mit den drei Games an.
Also, die drei Games. Muss ich mal einmal durchgucken. Ich habe eine ganze Menge auf der Liste. Und zwar habe ich hier einmal ein kleines Duo. In diesem Jahr erwartet kommen Tekenyu und Tawatinsuyu. Und zwar sind das zwei Worker-Placement-Spiele. Und das eine ist von Daniele Taschini und wird dabei unterstützt von David Turzi, kein geringerer, der Anachrony gemacht hat. Ist in Weiße-Weiße Känze nicht vorgekommen.
Mittlerweile zeckt er sich auch überall rein. In jedem Game gibt es einen Solo-Modus von David Turzi. Bei hier Dingens. Warte.
Blitzkrieg.
Teotihuacan ist der Solo-Modus von David Turci drin. Blitzkrieg ist der Solo-Modus von David Turci drin. Ich glaube, jetzt war irgendwo wieder so ein Game, wo ich gesehen habe, Solo-Modus von David Turci. Aber er hat mit Anachrony echt ein richtiges Brett rausgeballert. Das muss man
auf jeden Fall. Und sein eigenes Werk ist halt Tawatinsuyu. Und das habe ich jetzt vorbestellt. Ich hatte beide im Blick. Hatte mir beide mal so unter Vorbehalt näher angeguckt und Tekenyu hat mich jetzt nicht so überzeugt. Mir reiht sich so ein bisschen in die Saga ein um Teotihuacan und Tolkien. Ist ein Dice-Placer, glaub ganz schick, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das muss jetzt in meine Sammlung, wird kein Keeper, also quasi thematisch. Das andere ist allerdings so ein Spiel, wo du durch so geschickte Kombinationen Worker einsetzen kannst. Diese Worker setzt man dauerhaft ein. Also das heißt, man hat die nicht irgendwie in der Hand und kriegt die wieder zurück, sondern die sind dauerhaft eingesetzt, farblich zugeordnet. Und die kriegst du modifiziert oder die multiplizieren sich mit ihren Effekten, wenn du sie in der Nähe von gleichfarbigen platzierst und so. Also wer das näher sehen will, bei Man vs. Meeple kannst du bei YouTube da mal so ein kurzes Intro sehen davon. Ich glaube, das wird ganz geil. Und dann habe ich die Woche Stockpile gespielt beim Andi. Wo ich mit dem Dominik dahin gefahren bin, habe ich erstmal gesagt, Stockpile, so Aktie und so, ist irgendwie ein Spiel, wo ich sage, ja, reizt mich jetzt vom Thema nicht so krass. Und naja, wir sind danach erstmal direkt alle auf die Suche gegangen. Es war so ein geiles, witziges Spiel. Kennst du Stockpile?
Nie gezockt.
Es ist echt so witzig, aber das ist, glaube ich, auch ein Spiel so für eine Männerrunde. Kannst ein bisschen bluffen, kannst ein bisschen, du hast so Insider-Informationen während des Spiels und du versuchst deine Aktien irgendwie zu pushen, kriegst auch so Aktienkarten auf die Hand und dann wird die gesplittet, dann ist sie doppelt so viel wert, wenn die steigt und es ist immer witzig, eine Information ist immer offen, das heißt, du siehst immer eine Aktie und ob die steigt oder fällt oder eine Gewinnausschüttung hat und jeder hat verdeckt immer eine Aktie und einen Wert. Und zum Beispiel, wenn du weißt, ich habe die und die Aktie auf der Hand und die fällt in dieser Runde richtig krass, dann verkaufst du die vielleicht und dann denkt der Nächste am Tisch so, ey, scheiße, warum verkauft er die Aktie? Hat er irgendwie eine andere Information und so? Also es war in der Runde, hat's richtig Bock gemacht, war so ein leichter Bluff-Mechanismus bei, spielt sich sehr schnell runter, Regelwerk ist völlig klar und bringt so dieses Aktienfeeling tatsächlich irgendwie geil rüber, so, ne? So ein bisschen Zufall so und hat auf jeden Fall Bock gemacht und hat mich wirklich, wirklich überrascht. Und dann würde ich jetzt nochmal so ein Spiel nennen wie Pursuit of Happiness. Das habe ich die Woche gespielt. Und zwar das Streben nach Glück. Kennst du das?
Mhm.
Ich habe eine super Erinnerung an das Spiel und habe gedacht, das ist so früher so als Kind Spiel des Lebens immer gespielt, das war so toll und das ist so eine Modifikation und eine Weiterentwicklung so für Erwachsene, kann man so lustigen Spieleabend mit verbringen. Ich habe es die Woche gespielt und mein Eindruck war so ein bisschen ernüchtert, sage ich jetzt mal, ne? Also so, es hat war auch wieder lustig teilweise, aber man merkt, dass die Abnutzungserscheinungen bei so einem Spiel dann doch irgendwie greifen, dass man sagt, ja, okay, einmal im Jahr kann man es spielen, ist aber jetzt nicht mehr so dieser Wow-Effekt oder dieses, oh, ist total lustig und macht Spaß, wie ich es noch beim ersten und zweiten Mal hatte. Mhm. Hat mich dann überrascht und deswegen wollte ich auch das benennen heute. Und ne, wenn der gleichbleibende Spielspaß nicht gegeben ist, dann ist das zum Beispiel auch kein Spiel, was vielleicht letztlich dann so ein Keeper ist, ne? Oder in der Sammlung.
Ja, glaube ich, haben wir auch schon mal über das Ähnliches gesprochen, wo wir auch gesagt haben, ne, manchmal hat man ja so eine erste total gute Spielerfahrung und danach geht das Ganze raus. So war es ja auch bei mir zum Beispiel, auch bei Winter der Toten und sowas, ne? Dass man irgendwie am Anfang denkt, so boah, total super und bei der zweiten, dritten Partie merkt man so, okay, ist halt ein einmaliges Ding. Wie zum Beispiel, was ja jetzt zuletzt total gehypt worden ist, OP Arena, ist halt auch so ein Ding, das ist beim ersten Mal witzig so, dann liest du die ganzen Sprüche durch und so, dann haha, hihi, und danach brauchst du es nicht mehr. Also ich, ist auch so ein Spiel, ich hab's gespielt, ich fand's okay, ja, war im ersten Moment ganz witzig, aber ich würde es mir niemals kaufen, so. Mhm. Ist halt auch so ein Ding, ne.
Habe ich auch tatsächlich lustigerweise die Woche gespielt und ja, teile ich die Meinung mit dir. Bei mir wird es bleiben, weil ich finde so dieses Kartendesign finde ich mega lustig und so, ne? Das macht auch Bock dann und dementsprechend. Ja,
das ist ganz cool.
Kann man es einmal im Jahr auf den Tisch bringen und lacht sich kaputt und das war's dann.
Okay, dann komme ich mal zu meinen drei Spielen und zwar das allererste Spiel ist ganz im Zeichen des Pärchen-Gamings. Und zwar war das ein Kickstarter. Und ich finde, es ist ja auch mal ganz wichtig, gerade wenn, sage ich jetzt mal, Paare mal Zeit haben zu spielen und die Kinder vielleicht mal nicht da sind oder vielleicht noch gar keine Kinder da sind und man ist gerade auf dem Weg, vielleicht Kinder mal zu kriegen, dann ist ja auch immer ganz wichtig, dass man als Pärchen zusammen auch mal spielen kann. Und das ist so ein bisschen, kennst du noch von einer, wo kam das denn immer? Beim Quatsch Comedy Club, das Fundstück der Woche. So. Ich habe es jetzt zwar schon länger als eine Woche, aber heute habe ich mir gedacht, es ist genau richtig. Und zwar, das Spiel heißt Luck and Love von, und zwar A Game for Daring Couples. Und so, das ist so ein bisschen, du hast halt hier so Würfel, ne, und das ist so ein bisschen kniffelmäßig, ne. So. Also die Regeln sind eigentlich relativ, ja, gibt's so einen dicken Punkteblock. Die Regeln sind eigentlich relativ einfach. Du hast halt zwei Phasen im Spiel, ja. Die erste Phase ist die Warm-up-Phase. Und es ist halt so, du würfelst immer, dann darfst du irgendwie eine bestimmte Anzahl neu würfeln. Und dann musst du halt hier auf diesem Block, musst du dann halt so bestimmte Kombinationen auslegen. Ja, und dann gibt's so immer drei Spalten. Und wenn die voll sind, gibt's dafür Punkte, wie beim Kniffel. Und dann wird am Ende geguckt, wer hat dann die meisten Punkte geholt. Und nach dem Warm-up kommt man in Runde 2. Und Runde 2 ist the hard stuff. So, und es ist zum Beispiel so, wenn du, also hier steht dann what to do, also zum Beispiel, wenn du jetzt mehr als 4, also du hast insgesamt 6 Würfel und wenn davon 4 oder mehr Ziffern eine 2 zeigen, dann steht hier, your opponent will use honey or something similarly sweet as body lotion and then let you lick them clean. Ja, so, also das heißt, du würfelst und dann muss dein Gegenüber halt irgendwas machen. Oder zum Beispiel, das könnte ja vielleicht was für die Nina sein, wenn du mal wieder zu viele Spiele gekauft hast, dann musst du einfach eine 4 haben und 3 unterschiedliche Zahlen und dann würde die Nina, du würdest von der Nina 50 Küsse an verschiedenen Stellen deines Körpers bekommen. Ja.
Ist ja Wahnsinn.
Und witzig ist, pass auf, witzig ist, und dann der Gewinner, der muss dann immer eine Strip-Karte ziehen. Ja, es gibt dann halt noch so, es gibt Sex-Karten, ja. Dann gibt es Climax, also Höhepunktkarten. Und dann gibt es auch noch Strip-Karten.
Ich google das jetzt.
Und dann zieht man halt so eine Strip-Karte. Und auf der Strip-Karte steht zum Beispiel so, sei kreativ, dein Gegner muss nackt strippen und in der Mitte vom Raum stehen. Now you may spank or whip them as you please using 3 different household items. They will then rank the items in terms of pain inflicted. When done, you must also remove your own clothes. Oder aber, du kannst dann entscheiden, da sind dann eine obere und untere Seite. Oder steht, catch my bits if you can. If this fun game for two, both players should first put on a blindfold and strip naked. Also, dann stehen da so ganz viele Dinge und dann geht's halt in Phase 2. The hot stuff, ja. Da muss man dann andere Kombinationen würfeln. Und da sind dann halt so Sachen zum Beispiel, fand ich ganz witzig, wenn du eine große Straße würfelst, 2, 3, 4, 5, 6, dann muss dein Gegenüber 10 nackte Squats machen.
Als Frau geht ja noch, als Mann sieht ziemlich scheiße aus.
Dann gibt's hier den Bonus quasi, receive a slow and gentle private parts massage. Und dann kannst du auch noch Sexkarten ziehen. Ja, dann gibt's so die Sexkarten, da steht dann zum Beispiel drauf, ich lebe, um zu dienen. Du entscheidest, wer von euch der Dominante und wer der unterwürfige Part ist. Und am Ende gibt's dann noch, der Gewinner zieht dann eine Climax-Karte. Und da steht dann hier zum Beispiel, the forbidden entrance. Anal sex for two is on the menu. You decide who will be the receiver and giver. Or perhaps you will try both roles. Also ganz witzig. Und wenn ich jetzt sage, wer mir das, das darf ich eigentlich schon fast gar nicht sagen. Von
ich wollte gerade die Frage, habe. Die sie mir stellt, ist, wo hast du das auch? Ist das von der Nachbarin?
Nee, pass auf. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Auf jeden Fall, es ist jemand, bei dem habe ich Spiele gekauft. Und diese Person hat von Amts wegen oder von ihrem vom beruflicher Natur aus eigentlich eher weniger mit solchen Themen zu tun und daraufhin, aber er unterstützt halt ganz gerne auch Kickstarter und findet auch so manche Projekte ganz schön und dann hat er gesagt, du Benny, ich habe da noch so ein kleines Spiel, ich glaube, da kannst du mehr mit anfangen. Ich leg dir das mal dazu. Ja, und dann ist es bei mir angekommen. Witzige Kiste auf jeden Fall. Dann ein Spiel. Wir wollen ja auch ab und zu mal, achso, für die Leute, die gerne wissen möchten, für zwei Spieler ab 18 Jahren dauert so 60 bis 120 Minuten, je nachdem, wie schnell ihr würfelt. So,
dann. Hey, eigentlich ist das mit dem Alter auch nur so eine fiktive Geschichte. Ich habe mich nämlich nochmal schlau gemacht und der Basti hat mir das mitgeteilt. Manchmal sind ja Spiele ab 14 ausgezeichnet. Und das hat eigentlich nur den Effekt, ein Spiel, was ab 14 freigegeben ist, muss nicht sämtliche Spieltests durchlaufen. Das heißt, wenn das Spiel ab 12 oder ab 8 irgendwie angesetzt ist, dann muss es bestimmten Auflagen unterliegen.
Okay.
Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber das heißt dann zum Beispiel, da muss man gucken, ist das für Kinder geeignet, kann das der und der spielen? 14 ist so eine magische Grenze wohl im Brettspielbereich, wo nicht so viele Nachweise erfolgen müssen.
Aber das tatsächlich heißt, das sind doch sehr häufig auch Expertenspiele, ne?
Ja, fällt darunter, aber da muss es auf jeden Fall einen Hintergrund geben. Also wer die genaue Info hat, bitte nochmal in die Kommentare. Ich werde es zur nächsten Woche aber nochmal recherchieren. Das heißt, das Alter ist dann von der Angabe her oft dann nicht so ganz valide.
Und mit jetzt mal in Luck und Love
18 Jahre.
Sprache zu sagen, darauf nagel ich dich fest.
So. Ich gucke da jetzt mal nach.
Dann, das zweite Spiel, wo ich drüber sprechen möchte, nochmal ist Bristol. Wenn diese Folge hier online geht, wir zeichnen heute wieder Donnerstagabend auf, wenn diese Folge online geht, ist der Kickstarter gelaufen, aber Bristol, möchte ich gerne nochmal kurz drauf eingehen, ist halt ein Spiel aus der Dark City-Reihe und die anderen Dark Cities waren eben Salem, Deadwood, und Tortuga. Und das sind immer diese Spiele, die so in so Buchschachteln drin sind, mit ganz schickem Material, die auch so leichte Social-Deduction-Elemente drin haben. Und in Bristol ist es halt so Zeitalter der Pest. Wir müssen halt davon weglaufen. Und dann kriegen wir so Symptomkarten und so weiter und so fort. Ist ein Wettrennen. Wir können auch mal mit anderen zusammentun, den Wagen wechseln. Manchmal tritt uns jemand vom Wagen runter. Dann liegen wir halt am Boden und keine Ahnung was. Also relativ witziges Spiel. Und ich glaube, mit einer hohen Interaktion. Und ja, da wollte ich einfach nochmal drauf zu sprechen kommen. Es ist, bin bei was Kickstarter angeht, momentan sehr verhalten, aber das ist tatsächlich ein Game, wo ich mir überlegen könnte, da noch reinzugehen. Geht jetzt, ich glaube, was haben wir jetzt? Wie viel Uhr? Jetzt haben wir auf meinem iPad ist 13.54 Uhr. Ich glaube, das geht um 7 Stunden verkehrt. Aber ich glaube, es geht jetzt heute Nacht.
Sommer- oder Winterzeit.
geht jetzt auf jeden Fall. Es müsste jetzt durch sein, ist auch ein kleiner Überraschungs-Kickstarter, hat über 10.000 Bäcker und du kannst alle 4 Spiele für einen guten Kurs mitnehmen. Ich glaube, es sind dann 90 Euro, dann kriegst du alle 4 Games und hat tatsächlich, glaube ich, knapp, ich weiß jetzt, muss gleich nochmal reingucken, vielleicht hat sie 700.000er Marke noch erreicht, aber tatsächlich, kleine Überraschung, liegt so bei 660.000. Tja, werde ich auf jeden Fall mal reingehen, da bin ich dabei. Und dann habe ich noch zwei kurze Sachen. Einmal wollte ich ganz gerne mal auf das Star Wars LCG eingehen. Und zwar gab es da ja jetzt einen riesen Aufschrei, also zumindest bei mir, ich habe es vorher nicht mitbekommen. Da gab es ja auf gamesisland.eu wurde so ein richtiges Megapaket verschrotet mit fast allen Erweiterungen. Also Grundspiel ist nicht dabei und irgendwie 3-4 Erweiterungen, irgendwie 2-3 kleine Packs und eine Box. Und das Ganze für 47 Euro habe ich mir gesnackt. Und dann ganz liebe Grüße.
Du hast das auch gekauft jetzt? Hast du das tatsächlich? Ich habe das heute bei der Flut an Nachrichten gar nicht mehr nachvollzogen, welcher von euch Spakulogen.
47 Euro. Und Grüße gehen raus an den lieben Daniel, der heute aus Köln hier einen kleinen Abstecher bei mir in Bochum gemacht hat, weil er mir zwei Spiele abgekauft hat. Und der hat mir für 15 Euro nochmal das Grundspiel, also 20 inklusive Versand nochmal, überlassen. Dementsprechend Grüße gehen raus. Ich freue mich drauf, wenn es ankommt. Und ja, ich 47 Euro, Dicker. Da musste ich zuschlagen. Als alter Star Wars Nerd.
Hashtag nicht, maßlos. Ihr seid maßlos. Ja, ja, die Gruppe ist maßlos.
Ja, ja, ja. Das war für mich ein No-Brainer. Also bei dem Kurs, beim ersten Mal bin ich noch drüber hinweggekommen, aber jetzt habe ich mir gedacht, so komm, fuck auf, 47 Euro.
Komm mit die Gruppe. Junge, was hast du zu verlieren? Komm mit die Gruppe.
Ja, ich weiß nicht. Ich hab da schon länger drum herum geschlichen und jetzt habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, gönnst du dir. Soll halt ganz gut sein, aber ist halt nicht so storylastig, eher so kompetitiv, ne? Und zu guter Letzt, da sind es bei mir auch mal wieder 4 Spiele geworden. Ich habe es gerade eben schon mal angerissen. Ich habe mal nach langer, langer Zeit mal wieder einen kleinen Spielabend gehabt. Wir haben gespielt zum Beispiel Tapestry und Dick. Und da muss ich tatsächlich sagen, mir ist jedem mal aufgefallen, beides sehr schöne Spiele. Bei Tapestry lasse ich mir auch gar nichts erzählen, habe ich ja gerade schon gesagt. Und Dick, für die, die es nicht kennen, ist so ein kleines Push-Your-Luck-Game. Wir graben halt in so einem Stollen und müssen halt so Arbeiter anwerben in so einer Pixelgrafik und überlegen dann immer, graben wir außerhalb oder innerhalb und dann ziehen wir mal Karten und graben halt tiefer im Stollen, müssen halt so Juwelen finden, können Dracheneier finden, können Runen finden, können Drachenhort finden, können aber auch Monster finden, können in der Taverne Arbeiter und noch irgendwie irgendwelche Begleiter anwerben und es ist einfach ein richtig böses Spiel. Man wird richtig bestraft, wenn man zu gierig wird, jedes Mal. Diesmal war ich ein bisschen gierig, habe ich keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Aber super cooles Game, kriegt man nur leider, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen schwieriger, aber macht super, super Spaß. Wirklich, du ziehst dann einfach eine Karte, legst sie dran und dann kommt halt so ein Gespenst, das verjagt dann deine Arbeiter. Dann sind deine Arbeiter weg. Oder dann kommt ein Ork, der frisst deine Arbeit. Und all so ein Klimbim. Deswegen Dick, kann ich sehr empfehlen. So, dann steigen wir ins Thema ein.
Endlich mal im Thema drin. Ja, Keeper. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen über Keeper gesprochen. Was sind vielleicht Kriterien oder Merkmale für einen Keeper? Und ja, wie groß ist so eine Sammlung? Was ist eine Bestenliste? Wie auch immer. All die Dinge beschäftigen sich dann letztlich dann mit Keepern. Ne? Wenn ich viele Keeper habe, gibt es Spiele, die nie ausziehen. Und gibt es dann letztlich auch ein Lieblingsspiel? Könntest du spontan sagen, dass du ein Lieblingsspiel hast?
Auf gar keinen Fall. Das ist die Frage, die ich am meisten hasse, wenn ich Leuten zum ersten Mal darüber unterhalte. Dann kommt so standardmäßig mal die Frage, ja, hast du denn so ein Lieblingsspiel? Nee, kann ich nicht sagen. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel meine Top-Listen, ich kann nicht sagen, das Spiel ist auf Platz 1, das Spiel ist auf Platz 2, kann ich nicht sagen, weil es gibt viele Spiele, die sich unterschiedlich anfühlen, unterschiedlich spielen, aber die mir trotzdem gleich gut gefallen. Deswegen finde ich solche Top-Listen immer für mich persönlich nicht so valide, weil ich es einfach nicht, ist nicht haltbar für mich.
Ich gucke das auch gerne, ich gucke mir das gerne bei anderen an. Ich kann das selber gar nicht definieren. Ich bin ganz bei dir. Ich kann nicht sagen, das ist mein Lieblingsspiel. Also ich habe viele Spiele, die ich mag und auch Spiele, die ich liebe. Aber ich könnte nie sagen, das ist jetzt die Nummer 1 oder das ist so oder wie auch immer. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wo ich sagen würde, so was ist vielleicht oder eine Bestenliste. Und da würde ich vielleicht dann Spiele nennen, wo ich sage, die haben irgendwie was, ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Kriterium, wo ich sage, die sind so besonders, dass die jetzt herausstechen, aber noch nicht mal, dass meine Lieblingsspiele wären. Und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es andere auch so empfinden, bei mir ist es wirklich auch stimmungsabhängig, dass ich, wenn ich zweimal ein Spiel spiele, was ich megamäßig abfeiere, dann ist das gerade auch viel mehr im Kopf und dann sage ich, oh, das finde ich so geil, das Spiel. Dann gibt's aber auch ein Spiel, was ich auch total cool finde, vielleicht mal einen Monat nicht gespielt habe und denke, oh, eigentlich ist das ja auch geil, ne? Also ich könnte tatsächlich auch keine Bestenliste aufstellen und würde mir damit auch sehr, sehr schwer tun. Aber wohlweislich, dass es Spiele gibt, bei denen ich sage, die würden hier niemals ausziehen, weil ich sie einfach zu cool finde. Also die dann schon so in einem Ranking gegenüber einem anderen Spiel, wo ich sagen würde, ja, das finde ich schon ein bisschen besser als das Spiel oder so. Sowas könnte ich dann vielleicht auch schon definieren, aber ist halt auch so eine keine zeitlose Beantwortung der Frage, sondern es kann sich auch ändern, so je nach Gemütslage, oder?
Also ich habe gerade auch schon nochmal für mich überlegt, ich finde, ich kann das halt immer ganz gut kategorisieren, ne? Ich könnte zum Beispiel, sag ich jetzt mal, eine Top 20 kooperative Spiele zum Beispiel, das würde ich hinkriegen. Ich könnte dir so 20 Spiele, könnte ich dir nennen, oder vielleicht 25, wo ich auf Anhieb sagen kann, aus meiner ganzen Sammlung sind das so die 20, 25 kooperativen Spiele, die ich in eine Top-Liste übernehmen würde. So, das heißt aber nicht, dass das Spiel, was vielleicht gerade nicht so reingekommen ist, deswegen schlechter ist oder so. Das ist halt, wie du sagst, ich finde, und da würde ich nehme ich auch noch mal hier das rein, was der Erik geschrieben hatte. Ich finde es halt auch interessant, dass man, für mich sind auch Top-Spiele nicht, auch da wieder, für mich persönlich nicht alles immer mechanisch das Beste. Also natürlich, klar, wenn ich jetzt eine Top-Liste machen müsste, beste Worker-Placement, dann würde ich natürlich gucken, okay, wie sieht's mit der Mechanik aus, Thema und so weiter und so fort, aber auch da bin ich ganz ehrlich, ich finde halt, das Spielgefühl wiegt viel, viel, viel mehr. Denn mit Spielen verbinde ich Spaß. So, mit Spielen verbinde ich halt schöne Lebenszeit, schöne Momente, mal ärgerliche Momente, so, keine Ahnung, wenn jemand bei Twilight Imperium in der zweiten Runde das Dock irgendwie schrotet und man kann nichts produzieren, ja, oder jemand blockiert die ganze Zeit den Heimatplaneten, dann, das gehört dazu, aber ich finde halt, Spielmomente, Spielerlebnisse sind für mich der absolute Träger, ob ein Spiel für mich super ist oder nicht. Und ich finde aber, es ist nochmal ein Unterschied, also, weil du vorhin gesagt hast, ich finde halt, ein Keeper allgemein gefasst ist für mich halt ein Spiel, was meine Sammlung einfach nicht verlässt. Aber die Frage, die ich mir gerade versucht habe zu stellen, ist, ist ein Spiel, was ich mag, automatisch auch ein Keeper? Oder kann es bei einem Spiel, was ich mag, automatisch, kann es auch dazu führen, dass ich irgendwann sage, so, ja, ich finde es immer noch cool, wo wir ja wieder bei der Frage wären, ne, so, warum verkaufen wir gute Spiele, ne? Weil auch ein gutes Spiel kann ja irgendwann mal weichen. So, ne?
Ja, die Frage ist, ab wann könntest du entscheiden, ein Spiel ist ein Keeper oder eher nicht? Für dich.
Also für mich persönlich, ich gucke halt wirklich, wie sind so meine bisherigen Spielerlebnisse damit gewesen. Ne? Mhm. Spiele, wo sich das so ein bisschen die Waage hält, da bin ich immer so hin und her gerissen. Da denke ich immer so, ah, ich behalte es vielleicht noch mal. Da würde ich es aber nicht als Keeper nennen, weil dann ist es ja so auf der Kante. Ne? Spiele, mit denen ich überwiegend schöne Spielerfahrungen habe oder nur gute Spielerfahrungen habe, das sind für mich zum Beispiel Keeper. So, Beispiel wäre für mich jetzt, und das kann ich jetzt so benennen, auch wenn jetzt Leute das vielleicht wieder nicht so sehen, aber für mich ist zum Beispiel Legenden von Andor. So. Aber Legenden von Andor ist mechanisch nicht das beste Spiel. Da werden jetzt 37.000 Leute sagen, das ist mehr Mathe als Spiel. Ja, ist in Ordnung. Nichtsdestotrotz habe ich mit diesem Spiel so viele Momente erlebt, wie zum Beispiel Siedler von Catan. Siedler von Catan ist für mich ein Keeper. So, ich habe das Spiel jetzt vielleicht 5 Jahre nicht gespielt, aber es würde nie, selbst wenn ich es jetzt 10 Jahre wieder nicht spiele, würde es nicht ausziehen. So, weil ich dazu, wie der Erik so schön gesagt hat, auch eine emotionale Bindung habe und weil ich nur schöne Abende damit hatte. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das Game gezockt, ey, da habe ich noch Civi gemacht. Mit meinen Civi-Jungs haben wir damals mit allen Erweiterungen irgendwie und haben uns dabei einen reingeschrotet. Super. War ein super toller Abend, wirklich. Also, Jungs, wenn ihr es hört, Barisch, Luke und Nils, es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre.
Kennst du Dennis?
Ja. Boah, da muss ich mal ganz kurz, Alter, da muss ich mal ganz kurz was erzählen. Der Barisch, man muss sagen, Barisch ist ein super netter Typ gewesen, aber auch speziell. So, pass auf. Und das Witzige war, ich habe halt einen querschnittgelähmten Mann betreut und dann kam irgendwann die Physiotherapeutin auf die Idee zu sagen, hier die Zivis, die haben ja immer hier von 21 bis 22 Uhr, machen die ja nichts. Das war so die einzige Stunde am Tag, wo wir frei hatten. Da können die doch hier so ein bisschen mit uns hier Krankengymnastik machen, ne? Und ich so, hey, also sei mir nicht böse, ne? Aber ich bin kein ausgebildeter Physiotherapeut, ne? So, ja, nee, ich zeig euch das und dann geht das. So, dann gibt's natürlich so Leute wie ich, die halt da sehr so ein Gefühl für haben, die da sehr vorsichtig sind. Und dann gibt's halt Leute wie den lieben Barisch. Und der Barisch hat damals, ich war bei der Situation nicht dabei, aber du musstest dann halt immer die Beine so durchbewegen, ne, weil der hat die nicht mehr bewegt.
Also anwinkeln halt und so.
Ja, ja, genau, dass sie auch durchblutet werden und so weiter und so fort. Und durch diese Spastik, die ja auch dann entsteht ja auch ein gewisser Widerstand. Und der Barisch hat irgendwie ein bisschen zur Feste gedrückt und drückt das Ding, winkelt das Ding an, es macht Knack. Er streckt das Bein, es macht nochmal Knack, da war der Oberschenkelhals durch. Ach, das war Alcaramba. Ich glaube, das hat ihm auch echt megamäßig leid getan, aber ja, das war schon Krass. Aber um jetzt nochmal aufs Thema zurückzukommen, ich würde Sela von Catan, boah, ich könnte ohne Witz aus dieser Zivi-Zeit, ne, könnte ich so viele geile Momente, könnte ich raushauen. Ich schwör's dir, diese Zivi-Zeit, eigentlich, das Ding ist, eigentlich wollte ich ja meinen Dienst an der Waffe leisten damals und dann hatte ich eine Perle, die gesagt hat, so
wie
ich, finde ich aber total doof, dann bist du ja 3 Monate gar nicht da. Und dann habe ich halt damals, ja, keine Ahnung, habe dann gesagt so, naja, okay, dann verweigere ich halt.
Da hat sie mir die richtigen, das sind die heutigen Wargamer, die ja. Zivi gemacht haben, die fahren auf die Wargames ab, das schließen ja, wir wieder.
Also ich hab lange habe ich mich darüber geärgert, dass ich es gemacht habe, aber im Endeffekt habe ich echt tolle Menschen kennengelernt, auch mein Chef quasi war auch ein super toller Mensch und jemand, der bis zum letzten Tag auf jeden Fall eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat oder eine markante Rolle. Und insofern war es jetzt gar nicht so schlimm, aber ja, keine Ahnung, da sind so viele geile Sachen passiert, ich schwör's dir.
Ich denke mir, in der Bundeswehrzeit natürlich auch. Also da habe ich auch richtig geile Erlebnisse. Also ich glaube, beides hat sowas für sich. Finde ich auch schade, dass die Schüler nach Schulabgang jetzt nicht mehr in den Genuss kommen. So. Also ja. Hat nicht nur so irgendwie Stress und ein Jahr vergeudet, sondern in der Zeit passiert man recht viel mit, und geil. So.
Man hat viel mitgenommen, ja. Ey, ich bin ja immer noch dafür, dass unsere nächste Spezialfolge, die 20., dass wir da eine Off-Topic-Folge machen. Dann, dass wir da müssen wir gucken, dass wir die zusammen machen. Und dann mixen wir uns zusammen hier ein paar Drinks und vielleicht lade ich auch jemanden ein, der für uns die Drinks einfach mixt und dann lassen wir mal ein bisschen Freilauf. Ich muss mal gucken. Oder wir machen das nächste Kapitel von The Fate of Holz. Müssen wir mal gucken.
So, aber zurück zum Thema.
Ja.
Genau.
Sorry. Ich finde, also wie gesagt, ich finde halt, dass gerade so Erlebnisse, Emotionen für mich persönlich bei Brettspielen halt extrem viel wegen. So. Und dann wird's auch zum Keeper.
Ich finde es halt auch geil, ne? Ich meine, jetzt bist du ein bisschen ausgeschweift und jetzt könnte man sagen, mit Brettspiel zu tun, aber es gehört ja letztlich auch so ein bisschen dazu, dass man, wenn man jetzt eine Erinnerung an ein Spiel hat, dass man die dann irgendwie auch immer noch parat hat. Und das ist ja geil. Das sind auch Keeper für mich. So ein Spiel wie Tikal, wenn ich so gucke, ist auf jeden Fall auch ein Keeper. Habe ich damals in meiner alten Brettspielrunde mal kennengelernt und ich liebe das Spiel. Man hat sich wirklich da um diese Tempel gekloppt und man hat immer so diese 10 Züge gehabt und dann wusste man, boah, wenn der jetzt nur 2 Züge geht, boah, dann hat er immer noch die fünf Bewegungspunkte für, dass er den Tempel versiegeln kann, dann versaut er mir meinen Zug und so. Das war so bitterböse, das Spiel, wo man sich dann immer so in die Parade gefahren ist und also was da für Wörter über den Tisch gegangen sind, so, ne? Also, dass da kein SEK angerückt ist. Man hat sich wirklich richtig beleidigt aufs Übelste, ne? Und ja, und dieses Spielgefühl dann so in der Runde, dass du dann nachher nach Hause gesagt hast, oh, das war so geil heute, das war so schön heute. Und vorher hast du gesagt, du bist so ein dummer Wichser, du, was soll ich denn machen?
Ja, ja. So was finde ich auch total.
Solche Kommentare. Super. Und wenn ein Spiel das leistet, und wirklich so tolle Momente schafft und man sich auch Jahre später noch daran erinnert und sagt, das war eigentlich echt richtig geil und jedes Mal aufs Neue irgendwie und man bringt es immer wieder auf den Tisch, ja. dann ist das Spiel auch wert, ein Keeper zu sein. Ich habe letzte Woche gesagt, Dominion, ich habe auch Siedler von Catan, das sind so Klassiker, wo ich sage, die gehören in meine Spielesammlung alleine als Keeper, weil sie sowas Einzigartiges an sich haben. So, die gehören zur Spielkultur für mich auch dazu. Weil es zählt nicht nur der neueste und beste Kickstarter, sondern irgendwie so die Entwicklung der Spiele oder die eigene Spielvielfalt oder die eigene Spielentwicklung, die man so durchmacht, von die Spiele mag ich oder da mag ich die Spiele. All das sind so kleine Bausteine, die man dann natürlich irgendwie noch sich aufrechterhält. Ne?
Ich habe mich auch im Nachhinein ein bisschen geärgert, habe ja mein Dominion verkauft. Ich hatte das ja noch mit der Seaside und Intrige. Das waren ja die ersten beiden Erweiterungen damals. Mhm. Auch noch in der Hans im Glück-Version habe ich ja verkauft.
Alle Hans im Glück-Spiele habe ich. Alle.
Voll gut. Habe ich im Nachhinein ein bisschen geärgert, tatsächlich, obwohl es wahrscheinlich respektiv oder mit Weitsicht nicht mehr auf den Tisch gekommen wäre oder so schnell, aber es gibt halt auch Spiele, zum Beispiel Treasure Island von dem Marc Paquin, keine Ahnung, ich bin kein Franzose. Das ist auch so ein Spiel, es ist ja im Prinzip ein getuntes Scotland Yard auch so ein bisschen, ne, dass man da irgendwie das hier Long John Silver oder wie er heißt, da seinen Schatz verdings und so, würde ich zum Beispiel nicht abgeben, weil hatte ich ein mega cooles Interview damals mit dem auf der Messe, als das Spiel rausgekommen ist. Es brennt mir auch in der Seele, dass ich das noch nicht veröffentlicht habe, aber da soll jetzt auch eine Erweiterung zu rauskommen, glaube ich, dieses Jahr, wenn sie nicht schon raus ist, habe ich vielleicht ein bisschen verpennt. Und auch da würde ich niemals abgeben, das Spiel. Ich finde es auch cool, wir haben es auch ein paar Mal gespielt. Ich mag das Spiel irgendwie, so dieses mit dem Rumgekritzel oder so. Das finde ich auch total super. Keine Ahnung, also es gibt da total viele, viele Beispiele. Vielleicht, wir wollten ja auch ein paar Spiele nennen. Ich würde sagen, keine Ahnung, sollen wir mal mit, dadurch, dass wir jetzt in der Zeit schon wieder relativ weit fortgeschritten sind, ursprünglich hatten wir ja so gedacht, so 10, was hältst du davon, wenn jeder mal so 5 Keeper sagt, 5 Keeper nennt so auf Anhieb und auch mal kurz sagt, warum, wieso, weshalb? Willst du anfangen?
Sollen wir immer im Wechsel dann?
Mhm. Oder? Würde ich sagen.
Als kooperatives Spiel für mich ist auf jeden Fall Gloomhaven ein ganz besonderer Baustein oder ein ganz besonderes Spiel für meine Sammlung. Und das ist ein Spiel, auch wenn ich jetzt eine Spitze des Eisberges vielleicht davon weggespielt habe, ist das ein Spiel, was nachhaltig Eindruck hinterlassen hat. Es hat so für mich so dieses, die in Gänze so dieses kooperativen Abenteuer erleben und auch mit dem Umfang, der dabei ist, angefangen vom Umschlag, der im unterm Inlay des Kartons liegt, den man so durch Zufall entdecken kann. Ach, das weiß da mittlerweile jeder. Und den Miniaturen, die man noch entdecken kann und das Auswählen von Karten, das Erleben von Abenteuern und ein Legacy-Effekt. Also das hat schon Maßstäbe gesetzt und nichtsdestotrotz oder nicht umsonst ist Frosthaven auch durch die Decke gegangen, weil die Leute natürlich auch die Anknüpfung an dieses Spiele-Epos sehen und erwarten. Mhm.
Bei mir zum Beispiel ein Keeper, wenn wir jetzt mal im kooperativen Bereich bleiben, Maus und Mystik. Maus und Mystik ist, mal kurz die Story, wie ich an dieses Spiel gekommen bin. Das war noch so zu meiner Anfangszeit, wo ich so angefangen habe, mich so ein bisschen intensiver mit Brettspielen zu beschäftigen. Und da zwischendrin gab es das gar nicht zu kaufen. Das war quasi ausverkauft. Und wir sind, das ist jetzt auch schon, glaube ich, vor 4 Jahre her oder so, sind wir nach Kroatien gefahren. Und also ich meine damalige Freundin und sehr gute Freunde von mir, ein befreundetes Pärchen. Und dann wollte ich unbedingt dieses Spiel haben. Und dann habe ich noch in Hannover gewohnt. Dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen, boah, ich habe irgendwo hinter Bremen oder so, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, wo das Ding war. Und da habe ich das gefunden, irgendwo für 50 Euro. Dann habe ich mich in meine Karre gesetzt, bin am Abend, bevor wir nach Kroatien gefahren sind, 1,5 Stunden dahin geeiert, habe das Spiel bei dem Typen abgeholt, 1,5 Stunden wieder zurückgeholt, damit ich dieses Game hatte. Und ich fand es halt total süß, ich fand die Aufmachung cool, irgendwie hat mich das Thema gecatcht. Und dann haben wir es tatsächlich, das war das einzige Spiel, ich habe dann irgendwie 5, 6 Spiele mitgenommen und das einzige Spiel, was wir über den ganzen Urlaub gespielt haben, war Maus und Mystik. Wir haben immer jeden Abend, wir haben dann tagsüber was unternommen oder nicht und dann abends immer zusammen gegessen, gekocht und so und immer so abends ab, keine Ahnung, 22 Uhr haben wir dann da gesessen und Maus und Mystik gezockt. Ein super schönes Spiel, glaube ich, ist echt was für die ganze Familie, da hat, glaube ich, jeder Mensch Spaß mit. Absoluter Keeper bei mir. Verbinde ich halt auch wieder eine mega schöne Geschichte mit, ne?
Sehr cool. Ein absoluter Keeper für mich ist auch das Spiel Seasons. Hast ja schon mal den Würfel. Da
träume ich mittlerweile von diesem Würfel.
Und die Geschichte dahinter ist, ich habe das Spiel mit der ersten Erweiterung auf Deutsch und die zweite Erweiterung auf Englisch. Zeitweise sehr schwer zu kriegen gewesen, auf Deutsch gerade, auf Englisch gab es das zwischenzeitlich schon noch zu überteuerten Preisen. Und allein auch das, so manchmal, wie man so an die Spiele gelangt, dass man da ewig nachsucht und dann durch Zufall dann doch irgendwie so an das Spiel kommt, ist für mich auch so ein Garant, dass ich sage, das Spiel damals, ey, da war ich so lange hinterher und dann habe ich es endlich gekriegt. Das würde ich niemals abgeben, alleine mit diesem Hintergrund, dass ich da, also ich würde es gar nicht übers Herz bringen, das einfach dann so rauszuhauen, wenn ich weiß, ich habe da irgendwie da gesucht und hier gesucht und nach einem halben Jahr auf einmal dann, ich weiß, mir hat das meine angeboten, ja, kannst du haben mit beiden Erweiterungen. Ich so, boah, echt, wie geil ist das denn? Und so, und dann so, ja, 160 Euro. Was? 160 Euro, ist das doch gar nicht krass. Wert? Und nee, und dann habe ich das dann doch gelassen, irgendwie so. Und dann habe ich es irgendwann so nach und nach halt bekommen. Und es ist ein schönes Spiel, das macht total Bock. Ich habe das mit Andi und Norma zuletzt gespielt und die waren sofort beide, die gesagt haben, das ist in unserer Top-Liste auf jeden Fall ganz weit oben. Die spielen das auch regelmäßig zu zweit und finden das richtig geil. Und alleine auch so die Tatsache, ich zeige den Spiel, weil Seasons ist jetzt auch nicht so das Spiel, das in der Top 10 ist, wo jeder sagt, ah ja, Seasons kenne ich. Aber es ist immer noch so für den einen oder anderen so ein überraschendes Spiel, so, oh, Seasons kenne ich gar nicht und lass mal spielen. Und dann so, oh, das ist ja echt ein schönes, schnuckliges Spiel, ne? Das ist halt auch immer ein schönes Erlebnis, dass man auch Leute damit so ein bisschen so, ja, überraschen kann. Mhm. Also Seasons wäre mein zweites.
Ja, genau. Dann eins meiner Keeper ist Cosmic Encounter. Alter, in der Ursprung, ich glaube, das Spiel ist jetzt schon bald 50 Jahre alt. Ich glaube, in der ersten Version irgendwann in den 70ern oder 80ern erschienen. Mittlerweile die dritte oder die vierte Edition ist ja Cosmic Encounter Duel rausgekommen. Mhm. Und Cosmic Encounter ist auch so ein Game, habe ich damals bei Hunter und Krone im Video gesehen. Und irgendwie fand ich das ganz interessant, weil du auch im Grundspiel schon irgendwie 40 oder 30 Alien-Rassen drin hast. Und ich finde halt diese Mechanik so cool, dass es so, das Spiel entscheidet, wer wen angreift oder wen du angreifst, so, ne? Und das finde ich halt so witzig. Du kannst halt nicht sagen, so, okay, also kannst du schon, aber das Spiel steuert so ein bisschen, ne? Du hast ja sonst immer diesen Effekt, wenn du sagst, boah, ich greife jetzt blau an. Warum greifst du mich denn an? Hier, der andere hat doch viel mehr, so, ne? Und da ist es so, okay, das Spiel sagt, ich greife blau an, also greife ich blau an, so, ne? Und dann geht halt auch wieder dieses Metagaming los, dieses, hey, okay, wer will denn mir denn helfen, so? Weil dann werden ja auch so Angriffskarten und so, das wird dann alles addiert und sowas. Und wer will denn mit? Und Ziel ist es ja irgendwie auf 5 verschiedenen Systemen irgendwie seine UFOs zu haben. Und dann sagst du so, ey, wenn ihr mitkommt, dann könnt ihr hier auch ein UFO dahinstellen und so weiter und so fort. Und dann kannst du die auch aber auch wieder zurückerobern und so. Also es ist total witzig und du kannst es auch verhandeln, kannst sagen, Mensch, komm, wir brauchen nicht kämpfen, du kannst einfach so auf meinem Planetensystem, dann kannst du das alles in Ordnung. Und das hat auch so viel Metagaming und das habe ich zum ersten Mal gespielt, noch in Hannover auch. Und ich hatte damals so einen IKEA-Tisch, irgendwie Meter mal 50 Zentimeter oder so. Und hab den aus dem Esszimmer ins Wohnzimmer geholt, weil wir irgendwie so viele Leute waren und der Tisch war viel zu groß irgendwie und wir saßen da total verfreakt irgendwie dran. Und es hat aber so viel Spaß gemacht irgendwie. Wir haben es, glaube ich, 1, 2, 3, 4, wir haben zu 5 gespielt auch und es hat einfach so viel Fun gemacht. Und der eine Kollege hat sich danach auch direkt gekauft mit irgendeiner Erweiterung. Da gibt's ja 100.000 Rassenerweiterungen zu. Und ich hatte es letztens irgendwann, als ich ausgemistet habe, mal so in der Hand. Und hab's auch nochmal so reingeguckt und so. Und ja, Artwork ist okay, Material ist okay. Auch das Schachtel-Inlay ist für den Arsch. Und trotzdem habe ich gedacht so, nein, Mann, Alter, das bleibt auf jeden Fall in der Sammlung. Komme, was wolle.
Geil, ja. Ich habe so viele. 5 ist schon knackig. Ich nenne als drittes Spiel Too Many Bones.
Ah, das wollte ich auch noch. Nee, lachen, auch sich, noch gehabt.
Lachen sich auch immer so ein paar so Gelegenheitsspieler von mir immer so kaputt, weil die kennen das Spiel vom Namen, aber kennen das Spiel als solches nicht. Und dann sagen die mir so, ey, Heider, du liebst da Too Many Bones, oder? Sein Lieblingsspiel, ne? Die kennen das gar nicht, ne? Aber weil ich es halt mal oft erwähnt habe. Ich bin das erste Mal aufmerksam geworden auf Too Many Bones durch den Brettspielblog Ben. Und dann hat er mal so einen Durchgang gemacht und so, ne? Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich also Investitionsmöglichkeiten bei Brettspielen hatte, so wo ich gesagt habe, boah, 40 Euro ist schon viel, also mehr gebe ich für so ein Spiel auf jeden Fall auch nicht aus. Und dann habe ich dann irgendwo mal das Spiel gehört und erzählt er so mit Würfeln und so, und das fand ich total interessant. Und dann war das Spiel preislich über 100 Euro. Mhm. Boah. Und dann kriegte man das auch nirgendwo, ne? Also da kann ich nur gar nicht irgendwie Kickstarter und sonstiges. Da war für mich immer nur so, ja, Amazon kannst Spiele kaufen. Und nach und nach habe ich mich da so ein bisschen rangetastet und bin dann so ein bisschen dahinter gestiegen. Und mein erstes Too Many Bones war beim Digger damals. Haben wir mit einem Daniel Suess gespielt, der hat das mitgebracht und hatte auch so die Übersetzung damit dabei. Und das fand ich total geil. Der Digger fand das da schon wieder auch voll scheiße. Und meinte so, ah, voll das Kackspiel. Und dann habe ich das kurze Zeit später mit dem Timo nochmal gespielt in Bonn beim Better Board Game Chris. Und das war auch so ein epischer Tag. Wir haben uns morgens getroffen, haben so eine lange Kampagne gespielt und haben fast den ganzen Tag daran gezockt. Und viele sagen ja, ah, das ist für mich kein episches Spiel. Da ist irgendwie nur so eine kleine Mauspad-Matte und da spielt sich alles drauf ab. Und ich finde genau eben nicht. Das Spiel ist zwar so zentriert, aber es hat so viel Tiefe und bietet so viel Spiel und ist wirklich eines der Spiele, die für mich einzigartig sind. Ich kenne, also man kennt es ja gar nicht mit so Spielen mit so Chips, ne? Also das ist ja so das Merkmal von Chip Theory. Und das ist so geil gelöst alles. Der Kampfmechanismus, das Einsetzen der Würfel und also, ich weiß nicht, das ist ein Geniestreich in meinen Augen, dieses Spiel. Also das ist so ein Spiel, da werde ich in 20 Jahren noch sagen, das war also ein ganz besonderes Spiel. Und das wird auch hier niemals ausziehen.
Also kann ich so unterschreiben. Also ich hatte jetzt auch die ganze Zeit im Kopf, ich hätte es sonst ein bisschen später noch genannt, aber es wäre auf jeden Fall auch in meinen 5 Games mit drin gewesen. Also ich finde es auch derbe gut auf jeden Fall. Richtig, richtig geiles Spiel. Ja, dann, welches Spiel zum Beispiel bei mir auch niemals ausziehen würde, ist Tsukuyomi. Tsukuyomi ist halt Area Control mit einem sehr geringen Glücksfaktor. Du kannst im Prinzip alles planen. Der Spielplan ist natürlich relativ voll mit dem ganzen Stuff, den du da halt dann aufbaust. Aber alleine, also Tsukuyomi ist ich verbinde mit dem Spiel halt auch wieder so diese Tatsache, dass der Felix, der Autor und Designer, das war so der erste Typ, der damals meinen Kanal unterstützt hat. Da hatte ich gerade mal irgendwie, keine Ahnung, 200 oder 250 Abonnenten oder so. Und dann habe ich ihn damals angeschrieben, das war nach der Kickstarter-Auslieferung, und habe gesagt, Mensch, Felix, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch ein deutsches Exemplar, was ich euch abkaufen kann? Also ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen zu fragen, kann ich es umsonst haben? Ich wollte es einfach abkaufen, weil ich es einfach haben wollte. Ich fand die Schachtel total sexy, ich fand das Spielprinzip total sexy. Woraufhin dann von ihm kam, so, ja, sag mir einfach deine Adresse, ich schick dir mal eins zu, wir unterstützen gerne deinen Kanal. So, ne, das war schon echt cool. Und mittlerweile ist das, glaube ich, eins meiner Top 5 meistgeguckten Videos, die Review dazu. Und ich mag das Spiel einfach. Es ist so ein Riesenuniversum. Jetzt kam ja das der erste Roman dazu, das wird ja eine Romanreihe werden. Dann kamen die ganzen Erweiterungen. Es gibt noch ein, zwei Sachen, an denen gearbeitet wird, wo eventuell sogar ich mitarbeiten werde, was rauskommen wird. Da möchte ich aber nicht mehr zu sagen. Und das ist einfach ein geiles Universum, ein Riesenuniversum, was so viel Tiefe bietet. Und deswegen, ich mag das Spiel. Es ist auch ein episches Spiel, ja, weil selbst wenn du irgendwie nur diese 3 Runden spielst, gibt es, glaube ich, 3 oder 4 oder 3 oder 5 Runden. Ich habe es ein bisschen länger nicht mehr gezockt. So, und dann geht das Spiel ja auch so seine 4, 5 Stunden oder 6 Stunden. Ne? Also muss ja trotzdem schon den Nachmittag freihalten für das Game. Ne? Aber auch das, also finde ich tatsächlich, und auch diese ganzen einzelnen Völker, die sich auch so unterschiedlich spielen und unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, finde ich total geil gelöst. Und auch das Artwork ist einfach eine stimmige Kiste für mich. Wird bei mir niemals aus der Sammlung fallen.
Das finde ich auch sehr cool. Sehe ich ähnlich wie du. Ja, als weiteres Spiel nehme ich den Galeristen. Weil es meine erste Berührung mit einem Lacerda ist. Und ja, sehen wahrscheinlich auch, also die Spiele sind jetzt wahrscheinlich nicht alle überraschend, die ich so nenne, aber so die Beweggründe, denke ich. Und The Gallerist habe ich schon mal gesehen gehabt, oder das erste Mal, wo ich einen Lacerda gesehen habe, das war Lisboa. Das gab es mir irgendwann so für 80 Euro. Ne? 80 Euro für ein Spiel, was ist das denn? Und das fand ich optisch mal ganz nett. Und irgendwann bin ich mal auf den Gallerist gestoßen und habe das mal irgendwo gesehen in so besten Listen und habe gedacht, also ganz ehrlich, wer kauft sich denn so ein scheiß Spiel? Also so Thema Kunst, dann sieht das irgendwie so jo, okay aus, sieht trocken aus, ein großer Karton und was soll das überhaupt? Und dann bin ich irgendwann mal doch neugierig geworden und habe es gespielt. Und Lacerda ist für mich so der Inbegriff von Worker Placement. Also wenn einer sagt, boah, ich will ein geiles Worker Placement Spiel spielen, würde ich immer sagen, das ist für mich so die Königsklasse, so das, was er so designt an Spielen. Ich finde, er kriegt es tatsächlich immer wieder hin in allen seinen Spielen, dass mechanisch und thematisch das Ding so verschmilzt, dass es immer passend ist irgendwie. Sei es jetzt ein Escape Plan, sei es ein On Mars, was ich persönlich für mich nicht in die Sammlung will, weil es einfach zu krass ist so, ne? Aber The Gallerist ist für mich so wirklich so auch sein Meisterstück. Es ist tatsächlich auch so, ich liebe dieses Cover mittlerweile, was ich früher eigentlich so nicht so geil fand. Ich finde, das ist einfach so, so der, wenn du den Karton schon aufmachst, diese dicken Playerboards siehst, die Spielerhilfen sind so dick wie manche Komponenten von normalen Spielen, ne?
Ja, das ist halt dieses Eagle-Griffin-Ding, ne? Die machen einfach mega Material.
Also die Kombination von Verlag und Spieledesigner und das dem Artwork da drin und halt Mechanik und Thematik ist einfach wirklich überragend auch und dementsprechend auch ein Spiel, wo ich sagen würde, wenn du auf eine einsame Insel müsstest, welches Worker-Placement-Spiel würdest du auf jeden Fall mitnehmen?
Gallerist.
Würden mir viele einfallen, aber würde ich sagen, The Gallerist ist dann für mich nochmal so das Ding, wo ich sage, das ist für mich was Besonderes. Mhm. So.
Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Steht bei meiner Liste. Ja, komm. Aber, also ich habe auch gerade eben noch so überlegt, welche Spiele könntest du nennen und es gibt ja so ein paar Spiele, die hätte halt jeder erwartet, wenn ich jetzt so sage, Twilight Imperium, Legenden von Andor habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und so weiter und so fort. Ich versuche ja gerade auch so ein bisschen auch mal andere Spiele mit reinzunehmen, sodass die Leute, sag ich mal, jetzt nicht so die Sachen sehen oder hören, die jetzt so erwartet wurden. Was zum Beispiel bei mir auch ein Keeper ist, ist U-Boot, das Brettspiel. Ich bin kein großer Fan von Apps. Mittlerweile habe ich mich an bei ein paar Spielen damit angefreundet. Und U-Boot ist halt so, ja, das ist halt so ein Game, da brauchst du halt die passende Truppe zu. Man muss halt Bock haben auf so ein bisschen Roleplaying einfach, ne? Und dann einfach so dieses, wir gehen jetzt auf Tauchfahrt, einer ist der Kapitän, wir machen dies, das, Ananas. Thema sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist super gut umgesetzt, super gut transportiert. Ich finde dieses dicke, fette 3D-U-Boot auf dem Tisch total geil. Ich finde, das ist total thematisch mit, ey, dann kriegst du irgendwie einen Torpedotreffer, dann kommt, dringt irgendwo Wasser ein oder es brennt oder du musst in Echtzeit reagieren und so weiter und so weiter. Das finde ich alles so geil gemacht. Und dann ist halt auch noch das Thema, also U-Boot ist ja mittlerweile tatsächlich mein meistgegucktes Video. Hätte ich damals gewusst, dass das wird, hätte ich es wahrscheinlich nicht in der Küche gefilmt und nicht unter so widrigen Umständen. Aber ich mag das Spiel, ich mag die Umsetzung, ich mag ja auch den Verlag, Phalanx. Bringen ja auch immer ganz interessante Dinger raus, auch wenn es vom Thema her nicht immer jedem passt. Ist jetzt auch momentan draußen Domination, ist ja auf Kickstarter jetzt auch draußen, ist ja auch wieder so ein Wargame. Was ich total spannend wieder finde, wo ich aber natürlich mal gucken muss, ob das, weil es ist noch nicht ganz so krass durchgegangen, aber naja. Und deswegen, ich finde auch da wieder U-Boot, coole, epische Runden gehabt, wo man dann plötzlich, ah, warte, was sollen wir denn tun? Ja, Benni, jetzt sag doch was. Ja, also wir müssen jetzt, warte mal. Und in der Zwischenzeit rammt dich dann der Zerstörer und das Spiel ist halt vorbei, ne? Und ich finde es halt wirklich sehr thematisch. Also ich finde wirklich dieses unter Wasser sein, in einem U-Boot eingeengt sein, wird halt super transportiert. Ne? Also bin ich auch immer für eine Partie zu haben. Deswegen bei mir auf jeden Fall ein Keeper.
Jetzt muss so, ich die letzten beiden. Nee, ich habe nur noch eins.
Ja, ja, du eins und ich eins, also zwei.
Mai, oh mai. Okay, dann, ich könnte jetzt eine ganze Liste runterhauen, aber ich entscheide mich für Orléans. Orléans ist für mich auch so ein Spiel, was mir vom Artwork her super gefällt, was natürlich auch wieder so von einer anderen Warte aus betrachtet werden kann, dass man sagt, ja, das sieht aber nicht so schön aus. Ich mag so dieses leicht mittelalterliche Design, sage ich jetzt mal. Es ist ein super, super schönes Spiel mit einem Backbuilding-Mechanismus. Man kann wirklich gezielt auf so seine Aktionen hinarbeiten. Man hat aber immer noch so eine Komponente bei dem Spiel, wo man gemeinsame Felder so belegen kann oder sich in die Quere kommen kann. Das heißt, man hat eine ganz gute Spielerinteraktion bei dem Spiel. Und ja, das ist auch cool verzahnt. Es spielt sich wirklich gut runter. Es spielt sich super flüssig. Man hat eigentlich kaum Downtime. Und ich finde so dieser Backbuilding-Mechanismus, so dass man so in seinen Beutel greift, ne? Bei Quacksalber ist das ja auch gegeben. Das macht irgendwie immer Laune, macht immer Spaß und hat immer so ein, ja, ich weiß nicht, wie soll man sagen, immer so ein Überraschungscharakter, ne? Dass man sagt, oh krass, und jetzt habe ich das gezogen und hat so einen leichten Glücksfaktor und vereint für mich so in einem Spiel sowas Herrliches, sowas was Unberechenbares, aber gleichzeitig doch wieder so ja, herausragendes. Weiß ich nicht. Ich finde, das Spiel ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Muss auch dringend nochmal auf den Tisch kommen.
Da habe ich heute noch mit dem Dennis gequatscht. Der holt sich ja morgen bei dir sein Twilight Imperium ab, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Oder so. Und der hat jetzt auch mal Orleans gespielt, ist total angefixt. Und der will jetzt die ganzen Token alle coincasen. Hat er mich heute gefragt, wo ich denn meine Coincases bestelle und so. Und der sagt, Orleans, so geil. Und das will ich jetzt pimpen. Und wo hast du denn deine Coincases her? Und kannst du ihn ja morgen.
Ich habe nämlich auch mit ihm heute noch mal ganz kurz gequatscht. Da hat er nämlich auch Orleans erwähnt und hatte mich gefragt.
Jo. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen rumgeguckt. Ich habe natürlich viele Spiele, die man jetzt erwarten könnte, die auch natürlich Keeper sind, wie so ein Xia oder ein Legendary Encounters oder keine Ahnung, das sind jetzt alles Spiele, die könnte ich jetzt auch nennen. Aber tatsächlich ein Spiel, um jetzt auch mal die Bandbreite ein bisschen zu fächern, ist Saltlands. Und zwar Saltlands ist ein Spiel, das war 2017, glaube ich, mal auf Kickstarter, war 2018 dann auf der Messe. Und das Witzige war, 2016 war es, glaube ich, ein Kickstarter, 2017 war es auf der Messe. Und wir sind damals aus Hannover zur Messe gefahren und ein paar Spiele angeguckt und plötzlich sagte meine Freundin so, oh, guck mal, das sieht aber cool aus, ne, so. Der Klassiker, ne? Och, guck mal, das sieht aber gut aus, ne? Und dann halt hingegangen und es sah echt ganz cool aus, ne? Es hatte halt so einen etwas schlichteren Charakter. Ich finde die Box halt auch echt ganz cool gestaltet. Und dann, das Spiel ist halt eine relativ coole Mechanik. Das ist ja so ein Mad Max-Thema irgendwie. Wir sind dann in so einer Brandwüste unterwegs irgendwie und müssen halt so vor so Raidern abhauen und können aber dann so uns mit denen auch anlegen und Gegenstände finden und so weiter und so fort. Am Anfang fahren wir mit so einem Windsegler da durch die Gegend und dann gibt's immer so eine Windrichtung, die ändert sich und wenn wir mit dem Wind fahren, kommen wir weiter, als wenn wir gegen den Wind fahren und sowas, ne? Und dann können wir so Begleiter finden, Waffen finden, müssen halt so Gerüchten, also wir wollen halt aus dieser Wüste entfliehen und müssen halt so Gerüchte finden, wo wir halt gut da den Raidern quasi durch die Lappen gehen können und gehen dann halt diesen Gerüchten nach. Man kann es halt kompetitiv spielen, kooperativ spielen, solo spielen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Zockmodi, semi-kooperativ spielen. Das finde ich halt ganz cool gemacht. Und Thema Design, Artwork fand ich ganz stimmig und das war halt auch so ein Spiel, das war so auf der Messe spontan mitgenommen und hat mir gefallen so, ich weiß nicht, ich habe damals die Expansion noch mitgenommen, das wäre ja auch nicht vergessen, dann wollte ich die Expansion unbedingt kaufen, die hatten sie nicht mehr und dann haben die gesagt, ja gib uns doch mal deine E-Mail-Adresse und dann schreibst du uns eine E-Mail so, ne? Und dann habe ich denen auch irgendwie im Nachhinein eine E-Mail geschrieben und dann haben die mir die auch noch irgendwie kostenlos zugeschickt, weil die gesagt haben, so ja, jetzt haben wir so lange gebraucht und tut uns leid und so. Also richtig, richtig sympathisch. Und ja, deswegen ist so Saltlands für mich, ich habe schon ein paar Mal über, hat sie in der Hand, habe ich gesagt, so nein, Mann, das gebe ich einfach nicht ab. Weil ich es auch vom Spielen, vom Thema, es ist immer so, es ist so ein Spiel, was ich jetzt zuletzt öfters mal wieder im Blick hatte, wo ich mir gedacht habe, so das muss jetzt, so wie du es immer so schön sagst, das muss ich jetzt mal forcieren, das muss jetzt demnächst mal wieder auf den Tisch, weil ich habe echt Bock drauf.
Ran an Tisch.
Yo, ja, dann haben wir jetzt jeder mal 5 Keeper genannt. Ihr könnt ja alle auch mal sagen, was so bei euch mal so 1, 2, 3 Keeper sind. Das würde mich halt jetzt auch mal interessieren.
Auf jeden Fall.
Ist ja mal eine ganz spannende Liste. Wir können ja mal irgendwann das Thema noch mal aufgreifen, indem wir halt vielleicht noch mal sagen, okay, wir haben jetzt mal noch mal irgendwie eine Liste mit. Oder vielleicht machen wir einfach mal irgendwann 10 Spiele, die wir, keine Ahnung, kooperative Spiele und so weiter und so fort. Das können wir alles gerne mal machen. Da könnt ihr mal sagen, ob ihr da mal Bock drauf habt, grundsätzlich, ob ihr da mal eine Empfehlungsliste haben wollt oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder?
Boah, durch als durch.
Oh, geht das, eigentlich, ne? Anderthalb Stündchen eine, wieder, knapp über anderthalb Stunden.
War ein solide. Juten Völkchen war das.
Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch wie immer gefallen hat. Natürlich dem David nochmal Glückwunsch zum neuen Materia Prima Spiel. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Freue mich auf jede Woche. Und ihr könnt jetzt ja nochmal kommentieren, was ihr noch für Strafen habt für den Verlierer von Weiße, Weiße, Kenze.
Jetzt wurde auf 6-4 erhöht. 6-4 erhöht, ja. 6. Ja, komm, das war so ein kleines Leckerchen hingeworfen.
Das war
eigentlich mehr so. ja, Unterhaltungs.
Aber ich habe mir, das hat mir jetzt auch noch mal, hat mich inspiriert. Ich habe ja auch noch so ein, zwei auf der Halde liegen und so schön sagt.
Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich habe auch noch ein weiße Känzchen.
Es bleibt weiterhin spannend und ich freue mich weiterhin auf jede weitere Folge mit dir und ich hoffe, dass wir es auch bald mal wieder hinkriegen. Eigentlich wollten wir heute auch zusammendrehen, hat jetzt wieder nicht geklappt. Kriegen wir aber alles noch mal hin, genau.
Yes.
In diesem Sinne, Daniel, danke schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier.
Für dich immer. Hat er jetzt trotz der widrigen Umstände zu Beginn doch ganz gut funktioniert.
Es lief ganz flüssig.
Dann mache ich mich jetzt fertig und morgen geht's ja dann zum Erik Richtung Hesse.
Bestellst mal schön Grüße, wa?
Ja, da bestell ich ja schön Grüße, babbel mal böse.
Frag ihn mal, der wollte mir irgendwie eine vor die Mütze geben, vor den Koffer hauen. Irgendwas hat er gesagt, weil ich hab irgendwie gar nichts Böses über den gesagt im Podcast. Frag ihn mal.
Ich weiß es nicht.
Was er meint.
Ich spreche mal mit ihm. Gut, in diesem Sinne, danke Leute fürs Einschalten. Schönen Abend, gute Nacht, schönen Tag, gute Autofahrt.
Guten Mittag.
Und bis zum nächsten Mal, Leute. Wir haben euch lieb. Bleibt sauber.
Tschüssikowski. Ciao.